Wort. Wir freuen uns, was du uns zu sagen hast.
Danke. Ja, wunderbar. Guten Morgen. Schön, dass ich diese Gelegenheit habe und dass dieses Thema mir gestellt wurde: Verantwortung und Eignung eines Leiters. Mir liegt Gemeinde sehr auf dem Herzen, Gemeindebau. Und es ist nur einmal so, die Qualität einer Gemeinde wird bestimmt durch die Qualität, durch die geistliche Qualität der Mitarbeiter. Und deswegen ist das so sinnvoll, dass wir uns um die Mitarbeiter kümmern, dass wir um sie werben, dass wir sie motivieren, dass wir ihnen beistehen, dass wir ihnen helfen, einfach wirklich ihre Aufgabe, ihre Berufung zu verstehen und immer besser zu machen. Und darum soll es gehen. Lass uns beginnen mit einer Schriftstelle in Apostelgeschichte, Kapitel 20. Das ist die berühmte Passage, wo Paulus sich verabschieden will von seiner Gemeinde, die er so geliebt hat, in Ephesus. Und er kommt dorthin und er lässt die Ältesten rufen, dass er mit ihnen noch einmal Gemeinschaft hat, um ihnen ein letztes Wort mitzugeben. Und die letzten Worte sind immer sehr, sehr wichtig. Da kommt das Entscheidende. Und deswegen können wir so viel lernen aus dieser Passage hier. Übrigens, dies ist auch eine von vielen Passagen im Neuen Testament, die uns zeigen, dass neutestamentliche Gemeinden nicht von einem Pastor geleitet wurden, sondern von einem Ältestenteam. Natürlich, diese Ältesten tun Hirtendienst, wie es auch die Schrift sagt. Aber im heutigen Sinne, wie wir Pastor verstehen, der den Hut auf hat und der sagt, wo es lang geht, das gab es im Neuen Testament gar nicht. Das, was viele gar nicht sehen im Wort Gottes. Und wenn man sowas mal auf dem Pastorentreffen sagt, dann ist das eine kleine Bombe. Aber das ist einfach ein Fakt. Denn schau mal, Paulus lässt die Ältesten rufen. Da müsste man auch fragen, ja, und der Pastor war nicht eingeladen. Und wenn Paulus Briefe schreibt an die Gemeinde und er grüßt die Ältesten, wieso grüßt er den Pastor nicht? Das ist doch echt unhöflich. Ja? Okay, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich denke, da ist auch nicht irgendwie so der Schwerpunkt für euch. Aber lasst uns da hineinschauen, was er dort hier sagt. In Vers 28, da nehme ich mal etwas heraus. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Da haben wir das Wort Pastor, Hirtendienst tun als Verb, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Obwohl das sicherlich gestandene Männer waren, reife Männer Gottes, hält Paulus es für nötig, sie nochmal daran zu erinnern, hey, diese Gemeinde gehört nicht euch. Die hat der Herr sich erworben. Und durch meinen über fast 25-jährigen Reisedienst und Dienst an Gemeinden habe ich herausgefunden, sobald eine Leiterschaft oder ein Pastor anfängt zu glauben, das ist seine Gemeinde, fangen die Probleme an. Es ist die Gemeinde Gottes und er hat uns dort hineingesetzt und wir sind vor ihm verantwortlich und wir müssen Rechenschaft geben für unseren Dienst. Wir sind nicht die Spitze einer Pyramide und über uns kommt nichts mehr, sondern wir sind sozusagen Unterhirten. Und interessant ist, dass Paulus dann sagt, also was sind die Prioritäten? Er sagt nicht, seht zu, dass er die neuesten Managementtechniken mitkriegt, dass ihr irgendwelche Wachstumsstrategien aus der Welt irgendwie euch aneignet. Er sagt auch gar nicht irgendwie etwas von der Gemeinde, sondern er sagt, habt Acht auf euch selbst. Das ist die erste und wichtigste Priorität des Leiters. Das kommt noch vor dem Dienst der Gemeinde, weil Dienst kommt aus Leben. Und deswegen ist die erste Priorität das Leben, dafür zu sorgen, dass wir so leben, dass das Leben Gottes, das uns ja geschenkt ist, frei fließen kann und sich entfalten kann und nicht irgendwie durch unsere Weisheit oder andere Dinge, Ideen aus der Welt irgendwie behindert wird. Ja, wir müssen nicht das Leben schaffen, Jesus ist das Leben, er hat uns das Leben gegeben, aber wir hätten sehr wohl die Möglichkeit, wenn wir dumm und unweise sind, dieses Leben zu begrenzen und einzuengen. Ja, und das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen Acht haben auf uns selbst. So die erste Aufgabe des Leiters ist, auf sein eigenes geistliches Leben zu schauen. Das ist die erste Priorität des Leiters. Ja? Hab Acht auf dich selbst und dann erst auf die Herde. Weil wenn wir nicht auf uns achten, wenn wir nicht darauf sehen, dass wir wirklich in den Bahnen Gottes laufen, dann wird das auch unseren Dienst beeinträchtigen. Ja? So wie Paulus an anderer Stelle sagt, ja, wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wer kann in der Gemeinde dienen? Ja? So, Leben heißt, wir schauen auf uns selber und wir richten unser Leben so ein nach den Anweisungen Gottes, dass Gott uns segnen kann, dass Gott bei uns ist, dass wir seine Gegenwart erleben können, dass wir von ihm gestärkt und ermutigt und aufgebaut werden. Weil es ist nur einmal so, im Dienst gibt es Situationen der Enttäuschung. Menschen enttäuschen uns. Wir erleben Enttäuschung bei uns selber. Ja, und wir brauchen eine feste Quelle, die uns hilft, nicht in Enttäuschung zu versinken, sondern in Ermutigung zu bleiben. Ich habe 12 Jahre als Pastor gearbeitet, bevor ich diesen Dienst jetzt irgendwie getan habe. Und ich weiß, es ist einfach unmöglich, andere zu ermutigen, wenn du nicht ermutigt bist. Du weißt, im Gespräch, du bist jetzt Seelsorger und du sollst jemanden ermutigen, aber wenn du nicht ermutigt bist, dann zu versuchen, andere zu ermutigen, das ist Knochenarbeit. Da wünschst du dir, oh, du hättest besser auf deine Prioritäten aufgepasst und dafür gesorgt, dass erstmal du wirklich vorneweg das Vorbild bist. Die Leiterschaft im Neuen Testament geschieht nicht in erster Linie durch Position, sondern durch die Priorität durch das Leben, ja, durch Vorbild, Leiterschaft durch Vorbild. Ja. So wie wenn jetzt man in den Dienst hineinkommt, warum nehmen wir ihn in den Dienst? Warum wird jemand Ältester? Weil er über Jahre bewiesen hat, dass er ein Herz für die Gemeinde hat, ein Herz für Menschen hat, dass er ein Diener ist und er ist respektiert und die Leute kommen zu ihm und suchen Rat und suchen seine Hilfe und seine Unterstützung. Und da sind schon alle möglichen Anzeichen, dass Gott diesen Menschen zum Segen setzt. Und dann setzen wir ihn ein. Ja? Der Dienst wird nicht kommen, weil jemand eingesetzt ist. Das ist der große Unterschied zwischen Militär und Gemeinde. Beim Militär kommt es aus der Autorität der Position. Du hast eine Position, du bist der General, du kannst sagen, was du willst. Und das ist akzeptiert. Und niemand sagt, ja, aber wie sieht es mit deiner Ehe aus? Das sagt der Offizier nicht zum General. Sondern der General ist der General, der sagt, wo es lang geht. Und jawohl, so wird es gemacht. Aber in der Gemeinde ist es nicht so. In der Gemeinde ist das Prinzip Leiterschaft durch Vorbild. Petrus sagt, 1. Petrus 5, Vers 3, wir sollen Vorbilder der Herde sein. Das legt nicht dieses Joch auf uns, wir müssen perfekt sein. Ne? Aber wir wollen wirklich Acht haben auf unser Leben und wir wollen ein Vorbild sein und wir wollen danach streben, immer mehr ein Vorbild zu werden. Und da, wo wir es nicht waren, das ist auch ein wichtiger Teil von Leiterschaft, da übernehmen wir Verantwortung für unser Versagen. Wir verstecken das nicht, wir reden das nicht schön, wir beschuldigen nicht andere, sondern wir übernehmen Verantwortung und da, wo wir versagt haben, haben wir versagt. Und die Gemeinde sucht auch nicht perfekte Leiter, die sucht echte Leiter, ehrliche Leiter, transparente Leiter. Und mit Leitern, die so tun, als wenn sie vollkommen sind und schon alles erreicht haben, kann eine Gemeinde nichts anfangen. Und da ist dieses Gefühl, da stimmt doch was nicht, das kann doch nicht sein. Und das ist ja auch nicht so. Niemand ist perfekt. So, Gott sucht nicht den perfekten Leiter, aber er sucht Menschen mit einem wahrhaftigen Herzen. Und das will ich beschreiben, was das bedeutet und wie das aussieht. Aber nehmen wir noch eine andere Schriftstelle als Bestätigung dieses Prinzips. Paulus sagt dasselbe oder gibt dieselben Prioritäten an Timotheus. 1. Timotheus 4, 16. Habe Acht auf dich selbst und die Lehre. Bleibe dabei. Ja, als erstes auf sich selbst soll er aufpassen, ja? Soll gucken, was tut er. Paulus sagt, seht genau zu, wie ihr wandelt. Also ist in meinem Lebenswandel erkennbar, dass ich wirklich an diese Dinge glaube, von denen ich sage, dass ich an sie glaube, dass Jesus der Herr ist, dass ich Rechenschaft geben muss vor ihm und dass ich Charakterveränderung brauche, dass ich Stabilität brauche und so weiter. Ist das in meinem Lebenswandel wirklich erkennbar? Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Lehre ist extrem wichtig. Und wir brauchen die gesunde, neutestamentliche Lehre der Apostel. Und Lehre prägt unser Leben. Wenn die Lehre schief ist, wird auch unser Leben schief und schräg sein. Und darum ist es so wichtig, und Paulus benutzt ja diesen Begriff viele Male, die gesunde Lehre. Ich liebe diesen Ausdruck, weil ich eben Lehrer bin und ich schätze diesen Ausdruck so sehr. Gesunde Lehre. Und die gesunde Lehre, das ist das, was Jesus gelehrt hat und das ist das, was die Apostel gelehrt haben. Das ist die gesunde Lehre. Und gesunde Lehre wird gesunde Gläubige hervorbringen. Und auch wenn Paulus diesen Begriff nicht benutzt, aber es ist ja völlig klar, wenn die Betonung ist gesunde Lehre, dann heißt das, es gibt auch kranke Lehre. Und kranke Lehre wird kranke Gläubige hervorbringen, die irgendwelchen Ideen nachhängen, oder nachgehen, die sich christlich anhören, aber nicht von Christus kommen. Und davon gibt es einen Haufen. Und deswegen, wenn er sagt, die gesunde Lehre, bleibt bei der gesunden Lehre, dann müssen wir ein Verständnis haben, was ist denn die gesunde Lehre und wie kann ich die gesunde Lehre unterscheiden von den ungesunden Lehren. Und Paulus gibt ein interessantes Merkmal, die gesunde Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. Gestern war schon Furcht des Herrn ein starkes Thema, für die, die schon dabei waren. Und das ist auch das Fundament der Gemeinde, die Furcht des Herrn. Und gesunde Lehre wird immer Furcht des Herrn betonen und vermehren. Und jede Lehre, die nicht dazu beiträgt, dass die Furcht des Herrn, das ist ja die Ehrfurcht vor Gott, und die Motivation, ihn zu ehren, ihn zu lieben, ihm zu gefallen, ihn zu erfreuen, die Gesinnung Jesu. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und jede Lehre, die das nicht betont und verstärkt und dazu noch mehr motiviert, ist nicht gesunde Lehre. Eine Lehre, die uns eine Leichtfertigkeit und einen lockeren Umgang mit zweifelhaften Dingen oder mit der Sünde gibt, ist keine gesunde Lehre. Deswegen sind wir so entschieden gegen dieses Hypergrace-Zeugs, weil es nicht die Ehrfurcht vor Gott vermehrt, sondern weil es wie eine Freifahrtschein gibt. Du kannst leben, wie du willst. Alles ist schon vergeben, alles, sogar deine zukünftigen Sünden sind schon vergeben. Lieben, das ist hochgefährlich, wenn Leute das glauben. Wie werden die leben? Dann zählt ja das, was ich tue, wie ich mich benehme, wie ich rede. Das zählt alles gar nicht mehr, weil es wird ja alles von der Gnade irgendwie auf mysteriöse Weise irgendwie zugedeckt und es kommt gar nicht im Himmel an. Das ist nicht das Bild, das die Bibel malt. Das ist nicht, wie Gott ist, sondern wir geben Rechenschaft für jedes unnütze Wort. Wir sind verantwortlich vor dem Herrn für unser Leben. Und eines Tages müssen wir ihm das alles präsentieren, was wir da gemacht haben. Und alleine dieser Gedanke, dass wir Rechenschaft geben müssen, wird uns darauf dazu führen, dass wir genauer hinschauen. Dass wir nicht sagen, ach, ist ja alles egal, ist ja alles Gnade. Nein, das, was wir tun, ist wichtig. So, wir wollen Acht haben, wie Timotheus, auf uns selbst und auf die Lehre. Da heißt es dann auch in Vers 12, 1. Timotheus 4, 12, sei ein Vorbild den Gläubigen. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Und dieses letzte Wort Keuschheit bedeutet der Umgang mit dem anderen Geschlecht. Wie geht Timotheus mit den Schwestern um? Das ist Gott extrem wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, okay, ganz ähnlich dann bei Titus, der aufgefordert wird, ein Vorbild guter Werke abzugeben. Ein Vorbild, Titus 2, Vers 7, ein Vorbild guter Werke. So, wenn es um die Eignung des Leiters geht, dann geht es um Charakter. Dann geht es nicht um seine Fähigkeiten. Fähigkeiten dürfen niemals die erste Priorität haben. Ich kenne Gemeinden, die dieses Prinzip nicht verstehen und sie schauen nach fähigen Mitarbeitern. Sie suchen jemanden für Lobpreis. Ah, da ist diese Schwester, die hat studiert auf dem Konservatorium, die ist Virtuose auf dem Klavier, die kriegt den Lobpreis. Das ist dumm, weil sie wird sagen, ich habe im Orchester gespielt, ich habe Konzerte gegeben. Das, was hier am Sonntag im Lobpreis läuft, das ist ja Anfängerkram. Da muss ich mich doch nicht anstrengen. Das schüttle ich aus dem Ärmel. Was wird die tun? Die wird nicht klein und schwach sein vor ihrem Dienst und sagen, Herr, ich brauche dich und ohne dich wird es eine Katastrophe. Die sagt, das ist ja easy im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe. Das ist nichts. So, die wird nicht in Abhängigkeit sein. Da wird kein Furcht und Zittern sein. Und wenn es dann gut ist, beziehungsweise Leute denken, das war irgendwie gut. Viele Leute können die Salbung nicht unterscheiden zwischen natürlicher Begabung und dem, was wirklich von Gott ist. Sie können den Unterschied nicht sehen. Und dann loben Leute sie noch dafür, dass sie so toll gespielt hat. Und was macht sie dann? Wird sie die Ehre Gott geben? Nein, sie war ja nie in Abhängigkeit. Sie hat nie gesagt, Gott, ich brauche dich. Und sie wird nach dem Dienst niemals sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir geholfen hast und du hast mich gebraucht, ein Segen zu sein. Sondern sie lebt aus eigenem Können, aus eigenem Hintergrund, aus eigener Erfahrung, aus eigenen Fähigkeiten. Und egal, auch wenn das musikalisch perfekt war, es gibt Gott nicht die Ehre. Und ein solcher Lobpreis wäre ein Gräuel für Gott, weil er nicht echt ist, weil es eine Selbstdarstellung ist. Und sie benutzt das ganze Ding wie eine Bühne, um sich zu zeigen. Aber der Diener Gottes will immer Jesus zeigen. Ob das Lobpreis ist oder ob das Verkündigung in der Kanzel ist oder ob das Kinderdienst ist oder irgendwas. Wir weisen immer auf Jesus hin und wir geben ihm die Ehre. Und wir wollen das, was wir tun an Dienst, aus seiner Kraft tun. Und das heißt, ein wesentlicher Teil unserer Vorbereitung für den Dienst, ob du sonntags den Kinderdienst machst oder ob du im Lobpreisdienst oder an der Kanzel oder die Jugend, das ist ein wesentlicher Teil der Vorbereitung, wird immer sein, sich der eigenen Schwachheit und der eigenen Unfähigkeit bewusst zu werden. Und dann aber nicht darin zu versinken, sondern dann hochzuschauen und sagen, aber du bist da und du hast versprochen, du willst mich zum Segen setzen, du hast mich beauftragt, für dich da zu sein und deine Leute zu ernähren, zu segnen, ihnen Gutes zu tun. Ja. Wie der Herr sagt, wen Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte. Halleluja. Das ist ein ganz wichtiger Vers für meinen Dienst, worauf ich mich berufe, weil das Ganze habe ich mir nicht ausgedacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich in einen Dienst der Verkündigung gehen würde. Da waren ganz andere, habe ich gedacht, die können das, die können gut reden, die sind fähig. Ja. Und nur weil meine Ältesten auf Gott gehört haben und etwas gesehen haben von der Berufung Gottes für mein Leben, die haben gesagt, wir möchten, dass du beim nächsten Gebetsnacht 15 Minuten mal was sagst über Gebet. Ich bin gestorben. Ich dachte, Hilfe, wie kommen die denn darauf? Da gibt es x Leute, die könnte ich vorschlagen. Und die würden das gut machen. Wieso mich? Und es war für mich furchtbar. Es war wie ein Hinleben auf den Tag meiner Hinrichtung. Und ich bin in solcher Schwachheit da hinter die Kanzel getreten. Und fühlte auch während der Verkündigung von diesen 15 Minütchen da so eine Schwachheit. Und ich dachte, oh, das ist so furchtbar, was ich hier mache. Und die Leute taten mir leid. Und mein einziger Trost, während ich da sprach, war, jetzt wissen alle, auch die Ältesten, das ist nicht mein Ding und werden mich nie wieder fragen. Und als ich fertig war, die Leute kamen und sagten, wow, das hat zu mir gesprochen, das hat mich ermutigt. Ich dachte, wirklich? Und die Ältesten sagen, das war gut, bald bist du wieder dran. So kam ich in den Dienst. Ich hätte nie gesagt, hier ich. Und ich gebe immer den Gemeindeleitungen den Rat, die drängeln, die mit den Hufenscharren, die von der Bibelschule kommen, wann kriege ich die Kanzel? Den sagen wir dann, wenn du aufhörst, mit den Hufen zu scharren. Weil wenn du ungeduldig bist und du willst die Kanzel haben, das zeigt mir, du bist gar nicht bereit. Ja? Gott hat Mose benutzt, als er am Ende war. mit 40 war er in Saft und Kraft und sagt, jawohl, ich bin berufen, Israel zu befreien, und hat so seine Methoden gehabt. Nimmt einen Ziegelstein, erschlägt den ersten Ägypter, so sagt, das war der erste, und die anderen werde ich auch alle noch erledigen. Gott sagt, das ist die falsche Methode. Komm in die Wüste, 40 Jahre. Und er war am Ende von sich selbst. Und als er am Ende war, dann hat Gott ihn gerufen und hat gesagt, so komm. Und er sagt, ich kann nicht. Vorher konnte er. Selbstvertrauen ist ein Riesenproblem im geistlichen Dienst. Wir wollen nicht uns vertrauen, sondern wir wollen Gott vertrauen. Und wir wollen den Dienst tun in der Salbung und in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist übernatürlich und die Gemeinde kann nur gebaut werden in der Salbung des Heiligen Geistes. Und für alles, für jeden Dienst, ob das Büro ist, ob das Kinderdienst ist oder Leitung, Jugendleitung, Verkündigung, für alles braucht es die Salbung. Und Salbung ist nicht Rhetorik, rhetorische Fähigkeiten, Salbung ist auch nicht Lautstärke, sondern Salbung ist, dass das Wort stark wird, dass das Wort scharf wird, dass das Wort lebendig ist, dass das Wort in denen, die es hören wollen, wirklich etwas bewirkt. Das ist Salbung. Ja? Und vieles, was wir heute so im pfingstlich-charismatischen Lager für Salbung nennen, ist überhaupt nicht die Salbung. Das ist Psychologie, das sind Tricks, Menschen zu manipulieren, das sind rhetorische Fertigkeiten, aber das hat nichts mit der Salbung zu tun. Die Salbung berührt Menschen und Menschen empfangen durch deinen Dienst etwas von Gott. Sie bekommen Ermutigung und Leben von Gott. Und das kann nur fließen, wenn du etwas gibst, was du empfangen hast. Und das ist so wichtig. Wir können nicht geben, was wir nicht empfangen haben. Wir können nicht ein paar Bücher lesen und sagen, oh, das sind gute Ideen, die notieren wir uns und dann geben wir das weiter, ihr Lieben. Das mag alles richtig sein, was wir da erzählen. Das kann alles konkordanzmäßig total exakt sein, aber es wird noch lange nicht Leben hervorbringen. Nur Leben schafft Leben. Und deswegen noch einmal, ein wesentlicher Teil unserer Vorbereitung ist, dass wir uns in der Realität gründen, dass wir uns sagen und wirklich das ernst nehmen, das, was es jetzt braucht, habe ich ja gar nicht. Menschlich gesehen bin ich total überfordert. Ich kenne ja die Leute nicht, ich kenne ihre Probleme nicht, ich kenne ihre Fragen nicht, ich kenne ihre Situation nicht. Ich habe nicht das, was die jetzt brauchen. Aber ich kenne einen, der sie kennt. Und der ihnen Gutes tun will und der ihnen wohlgesonnen ist und der Helfer ist und der ist, der Lösungen anbietet. Und mit dem verbinde ich mich und sage, nicht ich, sondern er. Und ich trete zur Seite und sage, Heiliger Geist, fließe du und tu du dein Werk. Und das trifft zu für Kinderdienst und für jede andere Form von Dienst auch. Es muss in der Salbung des Geistes geschehen. Und deswegen ist unser persönliches Leben so wichtig, damit der Heilige Geist nicht behindert wird oder gar noch schlimmer betrübt wird. Ja? Sondern wir wollen auf unser eigenes Leben Acht geben und Raum machen für Gott. Das ist eine wichtige Vokabel in meinem Lehrdienst, obwohl das diese Vokabel so im Wort Gottes nicht steht. Da steht nur, gebt dem Teufel keinen Raum. Ja? Aber wenn ich dem Teufel Raum geben könnte, was ich ja nicht soll, dann kann ich genauso auch Gott Raum geben. Und ich muss ihm Raum geben. Und das ist mein persönliches Leben. Das ist meine Zeit mit dem Herrn. Das ist meine Begegnung mit Gott. Das ist mein geistliches Voranschreiten, was kommt aus dem Leben mit dem Herrn. Und da gibt die Bibel eine ganze Reihe von Kriterien, an denen ich sehen kann, wo stehe ich und wie weit bin ich schon hineingekommen in die Ordnungen Gottes. Eine ganz wichtige Eigenschaft eines Leiters ist, er darf nicht, so nennt es Paulus, eigenmächtig sein. Das in Bezug auf die Ältesten, aber das betrifft natürlich dann auch alle anderen Dienste, nicht eigenmächtig. Oder wie Petrus sagt, die Herde herrschen, die Herde niederherrschen, diese Form von oben nach unten, dieses Unterdrücken und Schieben und Schlagen, das ist nicht das Wesen Gottes, sondern wir fördern, wir segnen, wir machen Raum, wir motivieren, wir leiten an. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, das kommt ja aus dem Wesen Gottes. Autorität, ein so wichtiges Wort in Leiterschaft. Autorität ist die Fähigkeit, willige Menschen zu leiten. Ein wichtiger Satz von Menno Simonsen, habe ich gestern schon erwähnt. Er sagt, geistliche Autorität ist nicht dazu gegeben, um die Unwilligen willig zu machen, sondern um die Willigen zu leiten. Wenn Menschen unwillig sind, wir werden nicht mit Druck, mit Zwang, mit Erpressung irgendwie versuchen, sie willig zu machen. Das funktioniert nicht. Aber wir nutzen die Autorität, die Fähigkeit zu leiten und zu segnen für die, die willig sind. Das ist unsere Aufgabe. Wie Jesus, der gute Hirte, der vorangeht, der weiß, wo die Weide ist. Und die Schafe vertrauen ihm, deswegen laufen sie hinterher. Nicht, weil er mit dem Stock hinter ihnen her ist und auf sie dreinschlägt. Und wenn du nicht da gehst, wo ich will, dann gibt's was. Das ist nicht das Wesen Gottes. So, unser Leiterschaftsstil hängt ganz stark davon ab, dass wir das Wesen Christi erkennen. Dass wir sehen, wie er leitet. Ja? Und wir wollen auch so lernen zu leiten wie er. Also nicht eigenmächtig bedeutet zum Beispiel auch, dass wir da, wo Gott uns etwas gegeben hat, wir haben eine delegierte Autorität durch die Ältesten. Und wir können diese Autorität nur ausüben, solange wir in Herzensharmonie, das mein Vertrauen, sind zu den Ältesten. Wir können nicht sagen, dieser Dienst wurde mir gegeben, okay, haben die Ältesten mir gegeben, aber jetzt habe ich ihn und jetzt mache ich, was ich will. Das funktioniert nicht. Sondern delegierte Autorität heißt, du machst deine Arbeit im Sinne und nach der Vorstellung und in der Verantwortung gegenüber den Ältesten, die dir diese Aufgabe gegeben haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist Sand im Getriebe und dann wird es sehr bald große Probleme geben. Ich war in einer Gemeinde und ich glaube, es ging um das Thema Verführung. Und dann brachte ich das klassische Beispiel, dieser schreckliche Roman Die Hütte und habe darüber etwas gesagt. Und nach der Botschaft irgendwie mit einem der Leiter ging ich dann raus aus im Saal und dann war vorne im Foyer war der Büchertisch und wir gingen daran vorbei und ohne dass ich kritisch geguckt habe, mein Blick fiel auf das Buch Die Hütte. Und ich sage, ja, hallo. Eben gibst du mir den Eindruck, du stehst dahinter, wenn ich warne vor diesem furchtbaren Buch und jetzt ist das hier auf eurem Büchertisch und dann macht er mir ein Geständnis. Ja, da haben wir unsere Schwierigkeiten mit der Schwester, die den Büchertisch leitet. Die sagt, das ist ihr Bereich und sie findet das Buch in Ordnung und deswegen tut sie das auf dem Büchertisch, auch wenn die Ältesten dagegen sind. Hallo? Was ist denn das für ein Verständnis von ihrer Seite? Und was ist das für ein Verständnis auf der Seite der Ältesten, dass sie das akzeptieren? Dass sie nicht sagen, liebe Schwester, du hast diesen Aufgabenbereich von uns bekommen und du wirst ihn durchführen, so wie wir es für richtig halten und nicht wie du es für richtig hältst. So, das ist ein klassisches Beispiel für Eigenmächtigkeit. Ja? Im Sinne der Ältesten, die diesen Aufgabenbereich mir gegeben haben, mache ich meine Arbeit. Und da ist immer diese Haltung, ist das okay so? Seid ihr damit einverstanden? Ist das so, wie ihr das haben wollt? Da ist eine Bereitschaft, Feedback zu holen. Da ist eine Bereitschaft, in meinen Dienst hineinschauen zu lassen. Und ich gebe Rechenschaft und ich habe das Verlangen, ich möchte das so tun, wie es richtig ist. Wir können nicht sagen, ja, ich bin jetzt Hauskreisleiter und meine Gemeinde, die ist ja irgendwie ein bisschen seltsam und die ist kritisch gegen diesen und jenen reisenden Wanderpropheten, aber ich finde den ganz toll und die Gemeinde will den nicht einladen, aber ich bin ja Hauskreisleiter, ich lade den in meinen Hauskreis ein. Sowas geht überhaupt nicht. Ich denke, auch wenn er jetzt schweigt, buche ich das mal als Amen, ja? Weil sobald so etwas passiert oder in der Jugend, ja, Da treten dann Gastsprecher auf, die in der Gemeinde nicht erwünscht sind, aber in der Jugendleitung, da sieht man das anders und da lädt man dann Leute ein. Das führt dazu, dass die Gemeinde auseinanderfällt. Und das ist nicht, was Gott will. Ja. So, es kann nicht sein, wenn ich Differenzen habe in den Anschauungen, sagen wir in den Lehrfragen, dass ich keinen Austausch, keine Unterweisung, keine Zurechtbringung suche und sage einfach, ja, das sehen meine Ältesten anders, ich sehe das aber so und ich mache das so. Mit dieser Gesinnung kann niemand einen Dienst in der Gemeinde tun, das funktioniert nicht. Ob das Kinderdienst ist, ob das Büroorganisation ist oder irgendetwas, es braucht diese Harmonie, diese Übereinstimmung mit den Werten der Gemeinde, mit der Vorstellung, wo wollen wir hin und was ist die Vision und wie sieht die Gemeinde aus, die die Ältesten sehen im Geist und wie passt mein Dienst da hinein. Das ist die Voraussetzung, um einen wirklichen Dienst zu tun, der funktioniert und der gesegnet ist. Wir können nicht innerhalb der Gemeinde in eigenmächtiger Weise irgendwie einen anderen Kurs fahren. Das geht überhaupt nicht. Amen. So, Demut drückt sich darin aus, dass wir bereit sind, Korrektur anzunehmen, dass wir bereit sind, uns etwas sagen zu lassen. Und die Art und Weise, wie wir reagieren auf Ermahnung, auf Zurechtweisung, die sagt sehr viel aus über unseren geistlichen Stand. Weil Demut lässt sich etwas sagen und beharrt nicht irgendwie auf Positionen, sondern ist bereit, wirklich sich leiten zu lassen. Von den Diakonen, die dann eingesetzt werden sollen, diese praktischen Hilfsdienste zu machen, um damit die Ältesten zu entlasten von diesen Dingen. Von den Diakonen wird gesagt, es soll kein Neuling sein. Und man soll ihn erst dienen lassen und ihn prüfen und dann wird er offiziell eingesetzt. Wenn das zutrifft für den praktischen diakonischen Dienst, dann wie viel mehr für solche Hirtendienste wie Jugendleiter oder Anbetungsleiter oder so etwas. Ja? So, Gottes Standard ist sehr hoch, aber nicht unerreichbar. Halleluja. Und wir können durch die Gnade Gottes da hinein wachsen. Zweiter Timotheus Kapitel 2, Vers 2 ist ein ganz, ganz wichtiger Vers für Gemeindebau. Paulus sagt dort, das, was du von mir empfangen hast, also an Timotheus, das gib anderen Leuten weiter. Und zwar sagt er, treuen Menschen, das gib weiter an treue Menschen. So, Paulus sagt nicht zu Timotheus, such die natürlichen Leiter mit den beeindruckenden Persönlichkeiten, die rhetorische Fähigkeiten haben, sondern sagt, such die treuen Leute. Und denen gibst du das weiter, was du von mir empfangen hast. Und jetzt kommt die gewaltige Verheißung. Und sie werden fähig sein, andere zu lehren. So, wir haben in einem Vers 4 Generationen. Leiterschaft muss sich multiplizieren. Eine Leiterschaft, die sich nicht multipliziert, ist keine gesunde Leiterschaft. Da ist Paulus, der hat seine geistlichen Söhne wie Timotheus. Und dann sagt er, du, das ist nicht das Ende der Kette, das muss weitergehen. Du suchst jetzt treue Leute, in die investierst du und denen gibst du alles weiter, was du von mir bekommen hast, damit die dann wieder fähig sind, wieder andere zu lehren. Und die gewaltige Verheißung in diesem Vers ist, die Treuen werden früher oder später von Gott fähig gemacht werden. Halleluja, was für eine Verheißung. Also Gott schaut nicht nach den Fähigen, sondern die Schrift sagt, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande. Treue ist für Gott extrem wichtig. Ich habe mal ein kleines Büchlein geschrieben, was so harmlos ist, dass viele Leute das irgendwie völlig übersehen. Aber es ist ein Powerpack. Treue, der Weg in deine Berufung. Und da erkläre ich, wie wichtig dieses Prinzip der Treue ist. Weil Gott ist ein treuer Gott. Und er möchte diese Eigenschaft in uns sehen. Und da, wo er die Treue sieht, da gibt er dann seine Salbung, da gibt er seine übernatürliche Befähigung und Bestätigung auf den Dienst. So beschreibt auch Paulus seinen geistlichen Werdegang. Er dankt Gott, der ihn berufen hat, für treu erachtet hat, Kraft gegeben hat, für treu erachtet hat und in den Dienst gestellt hat. Kraft gegeben, für treu erachtet und in den Dienst gestellt. Und interessanterweise, das Wichtigste in dieser Kette fehlt. Gott hat Paulus wirklich getestet und hat gesehen, der ist treu. Und dann hat er ihm diesen Dienst gegeben. Das ist die Reihenfolge. Gott macht uns stark und mit dieser Kraft gehen wir um im Alltag und wir benutzen die Kraft Gottes für Charakterveränderung, unser Denken zu erneuern, Sünde abzulegen und so weiter. Und dann gibt Gott daraufhin die Salbung. Für jeden Dienst gibt es eine Salbung. Und die kommt von Gott. Und die kommt dann, wenn er sieht, dass wir wirklich treu waren. Und der treue Dienst im Kleinen, im Verborgenen, wo es niemand sieht, das ist das, was für Gott so wichtig ist. Und das ist die Qualifikation, für mehr zu geben. Jesus sagt, wer treu ist im Kleinen, dem wird er auch über mehr setzen. Wer in den irdischen Dingen nicht treu ist, wem wird er das wahre Gut anvertrauen? Und für mich das wahre Gut, mindestens auf dieser Seite des Lebens im Diesseits, ist die Salbung. Die Salbung kommt nicht, indem wir Männer Gottes bitten, oh, bitte lege Hände auf mich, ich will deine Salbung haben, sowas ist affig. Und manche Männer Gottes denken, das funktioniert und machen die Leute glauben, dass es funktioniert. Wenn du nicht dich qualifizierst als ein Treuer, da können dir alle Männer Gottes der Welt die Hände auflegen, das wird nichts verändern, glaub es mir. Du kannst dann sagen, ja, dieser große Mann Gottes hat mir die Hände aufgelegt, dem habe ich die Hand geschüttelt, der hat mir mal freundlich zugelächelt. Damit kannst du Leute beeindrucken, die selber keine Ahnung haben, wie das Reich Gottes funktioniert. Aber das hat nichts mit wirklichem Gemeindebau zu tun. Du brauchst diese übernatürliche Kraftausstattung und Befähigung vom Heiligen Geist. Und die gibt es nur auf eine Art und Weise. Nicht 2 Jahre Bibelschule machen und ein Ordinationspapier, das ich mir dann an die Wand hängen kann und sagen kann, schau hier. Sondern es ist der Dienst im Verborgenen, der treue Dienst in den kleinen Dingen. Deswegen bin ich immer sehr dafür und wir raten das auch den Gemeindeleitungen, mit denen wir so arbeiten. Wenn da junge Leute sind, die erfolgversprechend aussehen, super. Sag, hier ist die Klobürste. Du wirst Chef über die Toiletten. Und wenn der die Nase rümpft und sagt, du verstehst nicht, ich bin zu höheren Berufen. Sag, prima, aber nicht hier. Wer die richtige Gesinnung hat, ich liebe Jesus und ich will meine Liebe im Dienst gegenüber den Geschwistern ausdrücken, der ist froh, wenn du ihm den Besen gibst. Der ist froh, wenn du sagst, du bist jetzt Türsteher und du darfst am Sonntagmorgen die Leute begrüßen. Und wenn er auch 1000 Mal denkt, ja, aber Gott hat viel größere Pläne für mich, wenn er richtig tickt, wird er sagen, das ist der Anfang meines großen Dienstes. Und ich tue das jetzt so, als würde ich den Rest meines Lebens Türsteher sein. Oder der Mann mit der Klobürste. Oder wie auch immer. Weil die Bibel sagt, wir tun die Dinge, die wir tun sie im Namen des Herrn, wir tun sie für ihn. Das heißt, unser Dienst ist ein Opfer, unser Dienst ist Anbetung, unser Dienst ist, wir ehren damit ihn und wir schauen auf zu ihm und wir erwarten unseren Lohn von ihm. Und viele, die das nicht verstehen, die sehen die Gemeinde als eine Möglichkeit an, eine geistliche Karriereleiter zu erklimmen. Und sie haben das Ziel, irgendwann ganz oben zu sein. Ja? Aber das Problem ist bei dieser Sichtweise, du wirst deine Ellenbogen benutzen, um nach oben zu kommen. Weil da sind andere, die wollen nämlich nach oben, die glauben dasselbe wie du. Und dann musst du deine Ellenbogen benutzen, dann bist du in Konkurrenz. Dann sind das nicht mehr deine lieben Geschwister, die du schätzt und für die du dankbar bist, sondern der könnte schneller sein als ich, der könnte mich überholen und der kriegt den Posten als Hauskreisleiter und nicht ich. Und dann gucke ich durch die Röhre. Das sind fleischliche, so funktioniert es in jedem Fußballverein, in jedem Kaninchenzüchterverein. So funktioniert es aber nicht im Reich Gottes. Da sind die Dinge ganz, ganz anders. Ja? Und wir suchen uns nicht etwas, sondern es wird uns gegeben. Und wir bleiben treu in dem, was Gott uns gegeben hat, bis uns mehr gegeben wird. Das siehst du am Beispiel von David. Ja? Er bekam doch diese mächtige Verheißung, er wurde gesalbt vor allen seinen Brüdern. Er wurde von den Schafen geholt, den haben sie nicht mal eingeladen, als der Prophet kam. Und sicherlich, das war ein einmaliges Ereignis, der Prophet kommt zu ihnen zu Besuch und David laden sie nicht mehr ein. Ach, der David, der Kleine, der kann bei den Schafen bleiben. Und dann ist aber er der, der gesalbt wird. Und das heißt mindestens, er wird Prophet, ja, oder er wird König, weil das waren die beiden Gruppen, die gesalbt wurden. Also jetzt weiß er, da ist was Besonderes im Gange. Die Hand Gottes auf meinem Leben. Ich habe die Salbung bekommen und das heißt, von dem Tag an kam der Heilige Geist auf ihn immer wieder. Und was macht er, der jetzt der Gesalbte des Herrn ist? Geht zurück zu den Schafen und macht da seinen Dienst und sagt, wenn ich gerufen bin, wenn Gott etwas für mich vorbereitet hat, er muss die Türen auftun. Leute, die selber Türen auftun, sind nicht von Gott gesandt. Punkt. Leute, die sich selber empfehlen, die sagen, hier, ich bin qualifiziert, ich kann das, ja, oder ich glaube auch übrigens nicht an Gastsprecher, die sich selber einladen. Ja, kennst du diese Rundmails? I'm available. Ich bin jetzt gerade in der Gegend und habe noch freie Predigttermine. Wäre das nicht was für euch? Hallo. Was ich tun würde als Verantwortliche in der Leitung. Ich würde sagen, oh, schön, dass du in der Gegend bist. Ich habe schon immer von dir gehört. Ich würde dich gerne kommen lernen. Komm in unsere Gemeinde, wir trinken einen Pott Kaffee zusammen. Und dann wirst du sehen, der hat keine Zeit. Der hat kein Interesse an Gemeinschaft. Der hat nicht Interesse, dich oder die Gemeinde kennenzulernen. Der sucht nur eine Kanzel, wo er zeigen kann, was für ein toller Hecht er ist. Hallo. Und das ist nicht das Reich Gottes, das ist nicht echt, das funktioniert nicht. Okay, also Treue, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Treue ist vielleicht die wirksamste Form der Demütigung. Ja, und das Wort Gottes sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott erhöht uns. Und Gott erhöht uns dann, wenn wir unseren Job tun. Und was ist unser Job? Wir erniedrigen uns. Es gibt ein wunderbares kleines Büchlein, Powerful von Derek Prince, der Weg nach oben führt nach unten. Wenn ihr das noch nicht kennt, das würde ich also Pflichtlektüre machen für jeden Mitarbeiter, damit der gleich richtig eingetaktet ist und weiß, wie es funktioniert und wie es geht. Der Weg nach oben führt nach unten. Kleines, unscheinbares Büchlein, aber voller Power. So, wir demütigen uns durch Dienen, nicht indem wir so in dieser pseudo-demütigen Art von uns sagen, ich bin ja nichts, ich bin der elende Wurm und ich krieche im Staum vor Gott. Hallo, du bist kein elender Wurm, du bist ein gesegnetes Kind Gottes, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist geschätzt, der Vater ist entzückt über dich. Ja, was soll diese Rede mit dem elenden Wurm im Staum? Ja, das warst du früher beim Teufel, ja, aber jetzt bist du wertgeschätztes Kind Gottes und Gott freut sich über dich, nicht über alles, was du tust, aber über dich. Ja. Das ist überhaupt ein ganz wichtiger Punkt, dass wir als Mitarbeiter wirklich lernen, aus der Liebe Gottes zu leben. Ja, wir werden nicht einen erfolgreichen Dienst machen, wenn wir immer noch geplagt werden von Selbstzweifel oder von Ablehnung oder gar Selbstablehnung. Wir werden nicht erfolgreich Menschen leiten können, ja, sondern von einem Leiter wird erwartet, die Leute spüren, der hat was, was ich nicht habe. Der kennt Gott mehr als ich und wenn ich dem nachgehe, dann bekomme ich auch mehr von Gott. Das ist wichtig. Und wir wollen nicht so tun, als hätten wir mehr haben. Und wenn wir mehr haben, dann werden das Menschen auch wahrnehmen. Wir müssen das nicht alles verbal irgendwie da ausbreiten, sondern, wie heißt es, eine Gabe macht dem Manne Raum und bringt ihn vor die großen Herren. Wenn Gott uns eine Gabe gibt, wir müssen uns nicht dafür sorgen, ja, aber jetzt habe ich diese Gabe und wo soll ich jetzt dienen? David spielte in der Einöde vor den Schafen und die Salbung war da und er sang Loblieder zu Gott. Und ich glaube nicht, dass die Schafe besonders beeindruckt waren und ehrfürchtig sich vor ihm niedergekniet haben. Und, boah, was für eine Salbung. Die haben genauso blöd geglotzt wie vorher. Aber er hat gesagt, ich tue das für Gott und ich bin nicht auf die Reaktion meiner Zuschauer oder Zuhörer angewiesen. Und dann hat Gott das Gefühl, dass die Gabe, die er da entwickelt hat in der Wüste über die Jahre, die Fähigkeit, zu Gott zu singen, sodass die Gegenwart Gottes sich manifestiert. Diese Gabe wurde dann gebraucht, weil König Saul immer mehr unter dämonische Attacke kam wegen seiner Rebellion und seines Ungehorsams. Und die Leute haben gesagt, du musst dir einen holen, der gut spielen kann vor Gott, damit die Salbung kommt und diesen bösen Geist wegjagt. Und dann sagt einer von seinen Leuten, ich kenne einen. Ich kenne einen, der hat diese Qualifikation. David wurde gerufen. Er hat nicht im christlichen Magazin Anzeigen gestaltet, gesalbter Lobpreisleiter sucht Anstellung, sondern er konnte das tun für Gott und hat gesagt, ich tue das hier für ihn und ich spüre, dass ich ihn erfreue und seine Freude kommt ein Stück in mein Herz und damit bin ich zufrieden. Und wenn ich das bis an mein Lebensende tue, dann ist das gut. Dann weiß ich nicht, wofür die Salbung war, aber Gottes Wille soll geschehen. Da war kein Ungeduld, da war kein sich Raum machen, da war kein Klopfen an die Türen, wie komme ich jetzt in Position, sondern hat Gott vertraut und Gott hat ihn erhoben. Das ist dieses Prinzip. Wir demütigen uns und Gott erhöht uns zu seiner Zeit. Halleluja. Und in der Zwischenzeit, was machen wir in der Zwischenzeit? Wir dienen Gott da, wo wir hingestellt sind. Als Türsteher, mit der Klobürste, oder in der Technik oder mit irgendwas anderem. Und wir tun es für Gott. Und das ist unser Gottesdienst. Wir tun es in seinem Namen. Das heißt, wir leben vor dem Vater wie Jesus, der alle Dinge für Gott getan hat. Zu diesem Demütigen gehört natürlich auch, ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass wir ehrlichen Umgang haben mit unserem Versagen, dass wir das nicht irgendwie schönreden, dass wir uns nicht rausreden, dass wir uns nicht irgendwie wegducken, sondern sagen, ja, das stimmt, da war ich daneben und das war nicht in Ordnung. Und ich will jetzt lernen, es besser zu machen. Das ist, was Gott will. Gott will nur ein williges Herz. Er will nicht Vollkommenheit oder beziehungsweise die Vollkommenheit wirkt er. Wir müssen die nicht bringen. Alles, was wir bringen, ist, hier bin ich. Ich bin bereit, erzogen zu werden. Ich bin bereit, trainiert zu werden. Ich bin bereit, geformt zu werden, geprägt zu werden. Und ihr Lieben, das dauert nicht 2 Jahre. Das dauert Jahrzehnte. Sagt, oh was, Jahrzehnte? Natürlich, wir dienen. Aber Gott ist immer noch dabei, uns zu formen und immer noch dabei, uns zu prägen und zu erziehen. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Und wenn wir 60 Jahre mit dem Herrn gehen, es gibt immer noch Neues zu lernen und immer noch zu wachsen. Und deswegen sind wir immer in dieser Bereitschaft. Ja, wir wollen lernen, wir wollen uns verändern. Wir sind noch nicht angekommen. Da gibt es noch so viel mehr zu lernen in unserer Beziehung zum Herrn, in unserem Verständnis, wer ist, was er will, was ihm wichtig ist. Okay, ich will noch ein bisschen deutlicher werden in diesem Punkt, die erste Priorität des Leiters, des Mitarbeiters, das ist seine persönliche Beziehung zum Herrn. Das ist das Allererste. Ich weiß nicht, ob ihr Georg Müller kennt, hat jemand schon mal den Namen gehört? Georg Müller, das ist mein großer Glaubensheld, das ist wahrscheinlich der vollmächtigste und gesegnetste Mann Gottes, den Deutschland je hervorgebracht hat, nach dem, was ich bis jetzt weiß. Und er ist so einer, zu dem ich aufschaue und von dem ich versuche zu lernen, obwohl der jetzt natürlich schon lange beim Herrn ist, aber er hat einiges hinterlassen. Und da gibt es einen Spruch, den hat er immer wieder, wenn er Seminare gehalten hat für zukünftige Prediger. Er hat dann also Unterricht gegeben für Leute, die in den geistlichen Dienst gehen wollen. Ja? Dann hat er ihnen immer wieder einen Spruch gegeben. Und das ziemlich wortwörtlich geht so: Meine erste Aufgabe am Morgen ist, meine Seele glücklich zu machen in Gott. Wow. Nicht zu organisieren. Und dieser Mann hatte wirklich viel zu tun. Der war extrem beschäftigt. Ja? Und Leute kamen aus der ganzen Welt, um nur mal 15 Minuten mit ihm zu verbringen. Der hat vollen Terminkalender gehabt, der hat diese Waisenhäuser geleitet, aber der hat eine Schriftenmission gehabt. Und als er dann mit 65 in Ruhestand gegangen ist, dann fing er an, Weltreisen zu machen. Bis nach Japan. Um die ganze Welt ist er gereist. Und hat zu vielen Zigtausenden von Menschen gepredigt. So hat er seinen Ruhestand verbracht. Ja. Und er war ein gewaltiger Segen. Und er hat das immer wieder betont: Ich kann nichts geben, was ich nicht bekommen habe. Und meine erste Aufgabe ist, meine Seele glücklich zu machen. Ich weiß, deutsche Übersetzer haben dann irgendwie gezögert, haben sich nicht getraut, aber ich habe es im englischen Original gelesen: To make my soul happy in the Lord. Das ist, was er gesagt hat. Nicht nur irgendwie zufrieden oder sowas, sondern glücklich. Und er beschreibt, dass das tragende und führende Element in seinem Dienst, das ist, was die Bibel nennt, Nachsinnen über das Wort. Die Kraft des Lebens kommt aus dem Wort, das der Heilige Geist lebendig macht. Und das kann der Heilige Geist dann tun, wenn wir Zeit verbringen mit dem Wort und nicht nur einfach schnell irgendwie lesen, 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 um irgendwie unser Pensum zu erfüllen, sondern Nachsinnen ist genau das Gegenteil. Ein Bibelvers oder vielleicht sogar einen halben. Und den zu nehmen und zu bedenken, darüber nachzudenken, daraus Gebete zu machen, daraus Entschlüsse zu machen, damit Gott anzubeten, mit dem Vers zu Gott zu kommen und ihm zu sagen: Das ist dein Wort. Und ich glaube das. Und ich habe ein Recht, das zu erleben. Und ich will es und wirke in mir und entferne jedes Hindernis, was mich hindert, diese Realität, die ich da finde, in Form von Druckerschwärze im Buch, zu erleben in meinem Leben. Das ist kurz beschrieben, was Nachsinnen über dem Wort bedeutet. Das sehen wir bei David, Psalm 1, ja, glücklich der Mann, gesegnet der Mann, der sinnt über dein Wort Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und er bringt, seine Blätter verwelken nicht und er bringt Frucht zu seiner Zeit. So, Frucht kommt aus was? Aus Nachsinnen mit dem Wort. Das ist so, so wichtig. Das war das eine Prinzip, was über Jahrzehnte Georg Müller gepredigt hat und den zukünftigen Predigergenerationen mitgegeben hat. Und David hat das auch nicht erfunden. David hat das aus dem Wort. Josua 1, Vers 8. Komm, wir lesen das mal. David hat das aus dem Wort entdeckt und dann angewandt. Lass dieses Buch, Josua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen. Die Elberfelder benutzt auch dieses für manche fromme Christen anstößige Wort Erfolg. Ja, Gott ist ein erfolgreicher Gott und Gott will dich erfolgreich machen. Aber die Frage ist, wie definieren wir Erfolg? Ja, unsere Gesellschaft definiert Erfolg. Du hast drei dicke Autos vor der Garage und hast ein Verhältnis mit der Sekretärin. Das nennen die dann Erfolg. Ja, aber Erfolg ist, dass du erfüllst in deinem Leben, wozu Gott dich gerufen hat. Das ist Erfolg. Dass du deine Berufung kennst, weil du Gott suchst und dann dich danach ausstreckst, diesen Plan Gottes zu erfüllen. Das ist Erfolg. Und es gibt sehr, sehr erfolgreiche Christen und deren Bild willst du nie auf der Frontseite von irgendwelchen christlichen Zeitschriften sehen. Aber wenn wir dann an Ewigkeit sind, wenn die Belohnung ausgeteilt wird, dann werden wir staunen, wer da vorne in der ersten Reihe sitzt und wer da die dicksten Belohnungen kriegt. Und so, was? Von dem haben wir ja nie gehört. Erfolg hat nichts mit Popularität zu tun. Erfolg hat nichts mit Bekanntheit zu tun. Es gibt sehr erfolgreiche Männer und Frauen Gottes, die im Verborgenen Fürbitte tun und keiner kennt ihre Namen. Und die großen Prediger predigen deswegen, weil von hinten gefeuert wird. Weil sie Unterstützung bekommen. Vielleicht denken sie sogar, boah, habe ich eine Salbung. Und verstehen gar nicht, das sind Fürbitte im Hintergrund. Ja? Und die tragen das Ganze. Ja? Und niemand kennt die. Und niemand spricht irgendwie von ihnen und erwähnt ihren Namen irgendwie mit Respekt oder so. Aber Gott sieht es. Gott schaut in das Verborgene. Und du musst an diesen Gott glauben, der in das Verborgene schaut, während du mit der Klobürste hantierst. Sagst, Gott ist nicht so menschlich gesehen so attraktiv, aber ich tue es für dich. Und meine Klos sind die besten im Umkreis von 150 Kilometer. Die duften, die sind sauber, die sind perfekt. Und ob die Leute sich dann bei mir bedanken und um den Hals fallen, dass ich so der gesegnete Klowärter bin, das ist mir vollkommen egal. Ich tue es für dich. Anbetung mit der Klobürste. Halleluja. Das ist kostbar für Gott. Meine Augen sind auf die Treuen gerichtet. So, wir waren aber hier bei Josua. Guck mal. Das Buch des Gesetzes nicht vom Munde weichen lassen. Forschen darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Wir gucken immer auf das Tun. Aber Gott sagt, nein, nein, bevor das Tun kommt, muss erstmal das Achten kommen. Du musst erstmal überhaupt sehen, was du zu tun hast. Ja, wir alle Christen kennen das Wort, sie sollen vergeben. Ja, und trotzdem laufen viele Christen nur mit einer Wurzel der Bitterkeit. Wie geht das? Weil sie ihre Bitterkeit nicht sehen. Und weil sie die Bitterkeit nicht sehen, können sie auch nichts dagegen tun. Sie glauben ja gar nicht, dass sie das haben. Dasselbe trifft zu mit Rebellion oder mit Stolz. Sie glauben gar nicht, dass sie das Problem haben. Also was passiert oder was muss passieren vor dem neuen Tun oder vor der Umkehr? Man muss erst mal überhaupt sehen. Erst wenn ich sehe, da ist eine Wurzel der Bitterkeit, ja, dann kann ich meine Hausaufgaben machen und sagen, okay, wo sind die Menschen, die mir Unrecht getan haben, denen ich noch nicht von Herzen vergeben habe? Solange wir das nicht sehen, können wir da gar nichts machen. Und dieses Sehen kommt durch das Wort. Der Eingang deines Wortes bringt Licht oder erleuchtet. Das Wort muss hineingehen. Hinein in was? In dein Herz. Da muss das Wort rein. Und das kommt nicht durch flüchtige Bibellese, sondern das kommt nur durch Anbetung mit dem Wort. Nur durch Nachsinnen mit dem Wort. Wo du einen Vers nimmst und den sprichst du. Nicht, weil du sagst, ich muss das auswendig lernen, aber du tust es immer wieder und dann kannst du ihn auswendig. Ohne dass du dir vorgenommen hast, ich muss den jetzt auswendig lernen. Und du nimmst dieses Wort und du bringst es zu Gott. Und das Wort verbindet dich mit Gott. Und was du tust, ist in der Gegenwart Gottes. Du betest Gott an, dann kommt seine Gegenwart. Und in der Gegenwart Gottes sprichst du sein Wort zurück in sein Angesicht. Mit Glauben und mit Zuversicht und mit Hingabe und mit Entschiedenheit. So wächst das Wort in meinem Herzen und in deinem Herzen. So, wir brauchen Zeit mit dem Herrn, wir brauchen Zeit mit dem Wort, wir brauchen Zeit mit der Anbetung. Es steht schlimm um unseren Dienst, wenn wir nur den Herrn suchen, wenn wir beten, weil morgen ist Sonntag und ich bin dran mit der Predigt und es ist schon Samstag und ich habe nichts zu predigen und Herr, gib mir schnell was. Das wird nicht funktionieren. Du magst irgendwie durchkommen, aber es wird nicht ein Segen sein. Ja? Sondern wir sind in Verbindung mit dem Herrn und der Heilige Geist dient uns und ermutigt uns und schenkt uns Dinge und zeigt uns Weisheiten, baut uns auf, prägt uns und von dem Überfluss, was wir bekommen haben, geben wir weiter. Das ist Dienst. So, wir dürfen niemals unsere Beziehung mit dem Herrn irgendwie funktionalisieren. Wir brauchen Gott, weil wir eine neue Predigt brauchen oder eine Idee brauchen für einen Kinderdienst oder irgendwas. Wir brauchen Gott, weil Gott Gott ist und weil wir von ihm abhängig sind und weil wir von ihm und für ihn leben wollen. Darum brauchen wir ihn. Und der Dienst ist nur ein Überfluss von dem, was wir bekommen haben, weil Gott gibt mehr, als wir brauchen. Und von dem, was wir bekommen haben, wir geben dann. Und deswegen sagt Georg Müller, das ist seine erste Aufgabe, bevor er sich allen möglichen anderen Terminen widmet. Er nimmt Zeit mit dem Herrn und er sorgt dafür, hat das gelernt, mit dem Wort seine Seele glücklich zu machen. Und wenn du diesen Ausdruck nicht verstehst, dann notierst du und sag, ich muss das lernen, ich muss verstehen, was das ist und ich will das haben in meinem Leben, weil deine Glaubwürdigkeit kommt aus deiner Gemeinschaft mit dem Herrn. Deine Glaubwürdigkeit kommt aus der Fähigkeit, jetzt sage ich was ganz Gefährliches für religiöse Ohren, Gott zu genießen. Vorhin in der Einleitung hat es David gesagt, ja, in der Ewigkeit, was tun die Menschen? Die genießen Gott. Die machen doch nicht, ah, jetzt ist 10 Uhr, jetzt muss ich anbeten, sondern die können gar nicht anders. Die sehen Gott und sind überwältigt von ihm. Das nicht, hey, du bist gleich dran, gleich kommt deine Schicht, okay, die reißen wir ab. In 5 Minuten ist Feierabend, oh, dank sei Gott. Das ist nicht so. Ja? Sondern sie sehen diese Herrlichkeit Gottes, sie sehen ihn, sie genießen ihn, sie freuen sich an ihm, sie sind überwältigt. Niemand muss ihnen sagen, bete jetzt Gott an. Und ein Stück weit können wir in diese Dimension hier jetzt schon hineinkommen und das kommt durch den Heiligen Geist. Er bringt uns Gott nahe. Er bringt uns die Gegenwart Gottes. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und wir freuen uns in ihm und instrumentalisieren nicht unsere Beziehung. Wir brauchen was für den Dienst, sondern wir brauchen ihn für unser Leben. Halleluja. Dieser Punkt ist mir so, so, so wichtig, dass ich ganz sicherlich heute, auch im ersten Teil, wenn ich über Gemeinde spreche, das nochmal wiederholen will, weil das ist für mich das A und O. Und ich sehe, in so vielen Gemeinden läuft es ab wie ein Betrieb, technisch gut durchorganisiert. Ja. Aber wenn du hinter die Kulissen schaust, dann sehen die Dinge anders aus. Da gibt es dann zum Beispiel in einer großen Gemeinde mehrere Lobpreisteams und hinter der Bühne gibt es Krieg zwischen den Bands. Wer darf mehr Auftritte haben bei der großen Konferenz? Und sie kämpfen um so etwas. Hallo, was ist ihre Motivation? Warum können sie nicht zufrieden sein? Die eine Band hat 4 Auftritte, die andere hat 3. Und sie sagen, und wenn wir gar nichts hätten, wir stehen hinter den anderen, wir segnen sie und wir beten. Wo kommt das her? Wir müssen aber auch so viele Auftritte haben wie die anderen. Konkurrenz, Neid, ich will gesehen werden. Also mit anderen Worten, ich tue meinen Dienst, der eigentlich gar kein Dienst ist, sondern der ein Nehmen ist. Dienst ist ja geben, beschenken, segnen. Aber es gibt eine pervertierte Form von Anbetung, da geht es um Nehmen. Schaut her, wie toll wir sind. Schaut her, wie gesalbt wir sind. Schaut her, wir sind so eine coole Band. Wir haben sogar eine Nebelmaschine. Boah. Ihr Lieben, wenn wir glauben, dass das Gott beeindruckt, dass wir Methoden der Welt nachmachen, dann kennen wir Gott überhaupt nicht. Es geht Gott nicht um Show-Effekte, es geht ihm um das Herz und um nichts anderes. Und Gott will Herzen berühren, Gott will Herzen zu sich ziehen, will Herzen prägen. Okay, lass mich was sagen über die Motivation des Mitarbeiters, des Leiters. Er braucht das Herz eines Dieners. Ich weiß nicht, ob du mit Gebetslisten arbeitest. Ich habe eine Gebetsliste, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer länger wird. Und jedes Mal, wenn ich Zeiten habe, die nicht so belebend sind im Heiligen Geist und nicht so, wo alles nur so überfließt und sprudelt, dann sage ich nicht, okay, ich breche heute ab und probiere morgen wieder, sondern dann hole ich meine Liste raus. Und dann bete ich Gebete, die der Heilige Geist mir schon mal irgendwann gegeben hat. Viele Male sind das Schriftstellen, aber das sind auch Gebete, die aus Schriftstellen herausgekommen sind. Ja? Und dann bete ich diese Gebete immer und immer wieder. Ich zähle das auch nicht, aber Wahrscheinlich gibt es da Gebete, da habe ich tausende und tausende von Male gebetet. Und eins dieser Gebete in meiner Liste ist: Gott, gib mir das Herz eines Dieners. Das ist nicht sehr aufregend, ne? Aber das ist Gott kostbar. Gott sieht auf das Herz. Der Mensch sieht auf das Äußere, wie groß ist ein Dienst, was sagen die Leute und was für Gebäude baut er und was macht er da für eine Struktur und für Organisationen, ihr Lieben. Das ist Gott alles vollkommen egal. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Und egal, wie wenig oder viel wir begabt sind oder vielleicht nicht so eine interessante Persönlichkeit haben, das ist alles unwichtig. Wir alle können danach trachten, ein Herz zu bekommen, das Gott dienen will, das Menschen dienen will. Wir können ein Herz suchen und ein Herz kultivieren, das Gott kennen will, das Gott erfreuen will, das lernen will. Das ist eins meiner Gebete. Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hast. Das ist eins meiner Gebete auf der Liste. Und das kommt aus Hebräer 1, Vers 9. Von Jesus heißt es dort, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und ich bin ja sein Nachfolger, sein Nachahmer. Also soll ich lernen, Gerechtigkeit zu lieben und Gesetzlosigkeit zu hassen. Macht das Sinn? Ja. So, da habe ich ein Gebet aus der Schriftstelle gemacht. Und ihr Lieben, das ist Power, die Schrift zu beten. Nicht im Lutherdeutsch, aber vom Inhalt her zu sagen, das ist Gott wichtig. Und ich wähle das, dass mir das auch wichtig ist. David sagt, den Weg der Treue habe ich gewählt. Das war eine bewusste Entscheidung. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Und das hat er durchgezogen über Jahrzehnte. Und das hat ihn zu dem gemacht, was dann wir in der Schrift lesen, dass er ein gesegneter König war. Okay, Johannes 5, Vers 44, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für erfolgreiche Leiterschaft. Unsere Motivation. Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Wer Ehre von Menschen sucht, oh, danke schön. Guck, wir sprechen über Dienen und dann geht es schon gleich los in die Praxis. Und für ein Glas Wasser gibt es ja schon bekanntlich großen Lohn, also freu dich jetzt schon. Entweder suchen wir die Ehre von Gott oder wir suchen die Ehre von Menschen. Eins von beiden. Und Jesus sagt, wenn wir die Ehre von Menschen suchen, das hier in Bezug auf die Schriftgelehrten, dann kann man gar nicht wirklich glauben. Man kann glauben, dass man glaubt. Man kann so tun, als wenn man glaubt. Aber man kann nicht wirklich glauben. Weil Glauben heißt ja, ich setze mein Vertrauen auf eine andere Person. Aber wenn ich Ehre suche von Menschen, habe ich ja mein Vertrauen schon da platziert. Da habe ich da nichts mehr auf der Seite in Bezug auf Gott. Entweder oder. Ja. Gott will uns zu Ehren bringen. Gott will uns ehren. Aber zu seinen Bedingungen. Johannes 12 greift dieses Thema nochmal auf. Vers 42, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Also glaubten, dass der Mann Jesus von Nazareth der Messias ist. Das ist damit gemeint. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht. So, die hatten ihren privaten Glauben, aber wussten, wenn ich das äußern würde, das wäre sehr riskant. Ja? Also ich glaube nur so im Privaten, im Stillen. Sie bekannten es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Und jetzt kommt die Analyse des Herrn in Bezug auf ihr Herz. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Wenn Ehre von Menschen uns wichtig ist, sind wir schon festgelegt und verurteilt, Kompromisse zu machen. Wir können gar nicht anders. Wir müssen, niemand entscheidet sich, ich will ein Leben voller Kompromisse führen. So funktioniert das nicht. Sondern man entscheidet sich für das Falsche und automatisch zieht das dann einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her. Die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. So, die haben an Jesus geglaubt, aber nicht zu seinen Bedingungen und das hat nicht funktioniert. Ja. Denn die haben Entscheidungen getroffen. Was war ihre Entscheidung? Die Pharisäer haben gesagt, wenn du an Jesus glaubst, wirst du aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Das darf auf keinen Fall sein. Das steht schon mal fest. Das ist die Grundlage meines Glaubens. Aus der Synagoge ausgeschlossen werden, das geht überhaupt nicht. So, jetzt muss alles andere sich dem unterordnen. Und auch die Beziehung zum Herrn. Das Oberste ist nicht, Gott zu gefallen, Gott zu erfreuen. Das Oberste ist nicht, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und es gibt Tausende und Hunderttausende von Christen, die sitzen in Gemeinden und die wissen, dass falsche Lehre von der Kanzel verkündigt wird. Aber sie wagen nicht, Konsequenzen daraus zu ziehen, weil sie haben ja da ihren Posten. Sie haben ja da ihre Verwandtschaft. Sie haben ihre Vorteile. Sie haben ihren sozialen Club. Und das wollen sie auf keinen Fall verlieren. Sie wissen, wenn sie zur Wahrheit stehen und hingehen würden in aller Demut und sagen, sorry, die Bibel sagt etwas vollkommen anderes, als was hier verkündigt wird, werden sie rausgeschmissen. Und das wollen sie nicht. Unser oberstes Ziel ist nicht, irgendwo dazuzugehören. Unser oberstes Ziel ist, immer mit Jesus zu sein. Und deswegen kann es manchmal sein, dass Gott einen Weg führt, und die gehen ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben und als die anderen das von uns erwarten. Und unsere erste Priorität ist, ihm zu gefallen, ihn zu erfreuen und nicht irgendwelche zweitklassigen Entscheidungen. Wir wollen unbedingt dazugehören und wir wollen unbedingt in unserer Umgebung anerkannt sein, das als Nummer eins zu setzen. Ich sehe gerade, da ging eben eine Hand hoch. Ich werde heute Abend Gelegenheit geben nach der letzten Einheit für Fragen. Ich denke, wir sind zeitlich genug dann fertig. Und dann gibt es Gelegenheiten, Fragen zu stellen zu dem, was jetzt hier gesagt wurde oder was in der zweiten und dritten Session dann noch kommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da dürft ihr alles fragen. Ja, aber jetzt zwischendurch, das passt nicht so gut. Aber ich will das sagen, ich bin offen für Fragen und ich liebe Fragestunden. Das ist immer das Spannendste vom Ganzen. Ja? Und da kann man alles fragen. Ob ich auf alles eine Antwort weiß, kann ich nicht garantieren. Aber fragen darf man alles. So, wir alle haben diese Tendenz, Menschen gefallen zu wollen. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Und Paulus sagt, wenn ich noch Menschen zu gefallen suchte, könnte ich nicht Knecht, Sklave Christi sein. Um effektiv zu dienen, müssen wir von dieser Sucht, Anerkennung zu haben von Menschen, müssen wir befreit werden. Und das Problem ist, wir sind uns manchmal dessen gar nicht bewusst. Menschenfurcht ist ja nicht, ich habe Angst vor Menschen, oder kommt ein Mensch, ich zitter jetzt vor Angst. Menschenfurcht ist, seine Meinung ist mir wichtig. Und ich will in keinem Fall irgendwie in einen Konflikt oder in einen Dissens kommen und will nicht, dass da irgendwie was die Harmonie trübt. Und deswegen, obwohl ich Überzeugungen habe, die ich sogar begründen könnte mit der Schrift, ich sage nicht das, was ich denke, sondern ich sage das, was von mir erwartet wird. Ich gebe euch nur ein Beispiel, damit du sehen kannst, zu welcher krankhaften Sache das führen kann, ist eine wahre Geschichte. Das hat mir ein Ältester erzählt aus einer Gemeinde. Er war vorher in einer anderen Gemeinde und da war ein Pastor, der dachte, die Kanzel ist ein Thron und die ist dafür da, dass alle ihn bewundern. Und eines Tages sollte dieser Pastor in einer anderen Gemeinde auswärts predigen und zwei seiner jungen Männer, die hat er mitgenommen und die waren dann Fahrer und Begleiter und fuhren dann mit ihm mit zu diesem Dienst. Und dieser, der dann Älteste war später, der erzählte mir, die Predigt war so schrecklich, die war so langweilig, es war so furchtbar, er konnte das nicht mehr ertragen. Und er ist mittendrin rausgegangen, ging auf den Parkplatz und sagte, ich warte hier im Auto, bis alles fertig ist. Nach einer Weile kommt der zweite Bruder und setzt sich auch ins Auto und sagt, das ist nicht auszuhalten. Ich kann es nicht ertragen. Es ist sowas von schrecklich und sowas von daneben und sowas von furchtbar. Ich will lieber hier im Auto warten, bis fertig ist. Okay, also da waren sie sich eins. Dann ist der Gottesdienst fertig, der Pastor kommt hoch erfreut über sich selber und sagt, na Leute, wie war meine Predigt? Und der eine sagt, super. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht ekelhaft? Sie belügen ihn und belügen sich damit selber. Sie können nichts zu ihrer Überzeugung stehen. Man muss ja nicht sagen, es war grottenschlecht, aber man kann wenigstens sagen, lass uns mal in Ruhe darüber reden, ich habe so meine Fragen. Lass uns mal die Bibel aufschlagen und wir gucken mal ins Buch, was das Buch sagt. Ja? Er hat gerade noch seinem Kumpel erzählt, wie furchtbar das war. Und dann kommt der Pastor, na, wie war ich? Super. Das nennt man Heuchelei. Unehrlichkeit. Und das hasst Gott. Und das hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Sondern wir wollen ehrlich sein, wir wollen echt sein. Und wir wollen nicht irgendwie heucheln und so tun, als ob. Und wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben, unser Herz zu erforschen. Und vielleicht sitzt hier der eine oder andere und denkt, Menschengefälligkeit, Ehre suchen von Menschen, das ist ja wirklich nicht mein Thema. Also damit habe ich glücklicherweise nichts zu tun. Du weißt nicht, was in deinem Herzen ist, bis Gott es dir offenbart. Vielleicht andere haben es schon gesehen und sind schon in fleißiger Fürbitte für dich, dass du das auch irgendwann siehst. Aber Veränderung kann ja erst dann kommen, wenn du es siehst. Das ist immer das Erste, die Überführung des Geistes. Ja? Dass er uns Dinge zeigt, die bis jetzt für uns akzeptabel waren, aber in den Augen Gottes nicht akzeptabel waren. Und auf einmal sehen wir es mit den Augen Gottes. Ich will es mal aus meinem Leben erzählen. Ich war schon viele Jahre im geistlichen Dienst. Ich war Pastor, war damals auch noch Jugendleiter. Und da hatten wir so die Gewohnheit, nach dem Sonntagabend-Gottesdienst gingen wir dann so mit Freunden dann in die Pizzeria, haben da zusammengesessen, gegessen und noch einfach Gemeinschaft gehabt und so. Und eines Tages, ich war wieder dran, abends mit Predigen und es war powerful und es war gesalbt und es war ein Segen, es war schön. Und wir wollten wieder in die Pizzeria gehen, aber ich hatte noch was zu erledigen, was ich nicht aufschieben konnte im Büro. So, ich sagte, geht ihr vor und ich mache hier meine Sachen und dann komme ich nach. Und dann habe ich mich beeilt, so schnell wie es geht, mein Zeug zu erledigen, um dann bei den Kumpel zu sitzen. Und als ich aus dem Haus ging und abgeschlossen habe, ging drei Stufen runter und habe abgeschlossen, als ich abgeschlossen habe, sprach ganz glockenklar in meinem Innern eine Stimme und fragte mich eine ganz komische Frage. Und diese Stimme sagte, Hartwig, warum beeilst du dich so? Und im ersten Moment habe ich gedacht, das ist eine komische Frage. Ja, natürlich, dann warten ja schon die Kumpels. Und in dem Augenblick fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich konnte es nicht erwarten, bei ihnen zu sitzen und von ihnen zu hören, was für ein wunderbarer Dienst das war und wie gesalbt ich gepredigt habe und wie vollmächtig und wie toll. Und ich wusste genau, wenn sie nicht alleine auf das Thema kommen würden, hätte ich Tricks und Möglichkeiten, das Gespräch zu lenken, um dann zu hören, was ich von ihnen hören will. Und das war der Beginn. In den nächsten Tagen ging das weiter. Und der Herr offenbarte mir meine Lieblingssünde. Meine Montagssünde. Montags war ja mein freier Tag. Ja? Und mein freier Tag bestand zu ganz wesentlichen Anteilen darin, in meinen Gedanken das Video zurückzuspulen und zu genießen, wie vollmächtig ich da war und wie toll ich da aufgetreten bin und was für eine beeindruckende Botschaft ich da hingelegt habe. Also ich habe mich quasi selber bewundert und angebetet und es war so ekelhaft. Es war so furchtbar. Und ich habe gesehen, ja, ich will Gott dienen, aber ich will auch was für mich haben. Und das ist nicht sauber und das ist nicht Gott wohlgefällig. Und es geht nicht um Selbstbeweihräucherung und sich selber toll finden und sich selber zu spiegeln und irgendwie von sich selber beeindruckt zu sein. Das ist ekelhaft. Wir wollen von Jesus beeindruckt sein. weil er ist es wirklich, der beeindruckend ist. Und wenn wir einen guten Dienst haben, dann doch nur deswegen, weil er uns gesegnet hat und nicht, weil wir aus uns heraus so toll waren. Und ich benutze immer gerne, um das zu erklären, das Bild des Kellners. Ja, in einem guten Restaurant, da ist dann auch der entsprechende Kellner, der tritt da sehr würdevoll auf und serviert dir das Essen. Und entweder zwischendrin oder da am Ende, dann fragt er, hat er es gemundet? Also wenn er das sagt, dann weißt du, dass du in einem teuren Restaurant bist, mach dich auf eine hohe Rechnung gefasst. Hat es gemundet? Und nehmen wir an, das Essen hat jetzt wirklich geschmeckt. Ja? Was sagst du dann? Ja, vorzüglich. Danke, wunderbar. Und was passiert dann? Dann schwillt seine Brust an. Sag ich, ja, ich hab's gewusst. Ich bin der beste Kellner in der ganzen Gegend. Nee. Was sagt er? Ich werde es dem Koch ausrichten. Er weiß, wenn das Essen geschmeckt hat, dann lag das nicht an seinen Kellnerfähigkeiten, sondern lag es an den Fähigkeiten des Kochs. Und der Koch ist zu loben, nicht der, der die paar Meter von der Küche bis zum Tisch gelaufen ist und da fehlerfrei das Essen auf den Tisch gebracht hat. Und wir sind Kellner. Als Sonntagsschullehrer, als Jugendleiter, als Lobpreisleiter, als Verkündiger einer Kanzel, du bist Kellner. Und wenn du gelobt wirst für diesen Dienst, den du getan hast, dann sei nicht religiös. Ach, nee, alle Ehre dem Herrn. Und in Wirklichkeit verzehrst du das doch für dich selber. Sondern sei echt und sag, Heiliger Geist, die meinen dich. Dass es gut war, dass es gesegnet war, dass es hilfreich war, ist, weil du Menschen liebst. Und du hast die Salbung gegeben, nicht um zu zeigen, ich bin ein toller Mensch, sondern um zu zeigen, Gott ist ein wunderbarer Gott, der seine Kinder liebt und versorgt und sie segnet und der gute Gedanken hat. Und es ist so eine Gefahr, dass wir die Ehre für uns selber nehmen und dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, boah, was sind wir doch toll und besser als die anderen. Ich kenne Menschen im Dienst, die in diese Falle hineingetappt sind, ein Lobpreisleiter, aber auch Verkündiger, die mit dem Lob und der Anerkennung und der Wertschätzung, die durchaus ehrlich gemeint sein mag, nicht wahrhaftig umgegangen sind und die das auf ihr Konto gebucht haben. Und Gott sagt, meine Ehre teile ich mit niemandem. Und wenn wir uns an seiner Ehre vergreifen, stell mal vor, wie verrückt das ist. Vor dem Dienst, wir sind so klein mit Hut, wir sind schwach, wir sagen, oh Gott, bitte hilf mir, komm mit der Salbung und hilf, dass ich ein Segen sein kann und etwas beitragen kann, dass die Gemeinde vorwärts kommt. Und dann kommt die Salbung und dann gehen wir nach Hause und sagen, ja, da haben es wieder alle gesehen, wer hier der Gesalbte ist. Das ist ekelhaft und unwahrhaftig. So bis ins tiefste Innerste, wir wollen wirklich Gott die Ehre geben. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, das dazu beiträgt, dass dein Dienst nicht irgendwann zu Ende geht, sondern dass es weitergeht und dass du wächst und zunimmst und das Maß des Segens durch dich zunimmt. Weil Jesus hat ja versprochen, Ströme lebendigen Wassers sollen von unserem Leibe fließen. Nicht Rinnsale, nicht ein paar Tröpfchen. So, wir alle können zunehmen in der Durchflussmenge, in der Möglichkeit, noch mehr Heiligen Geist durch uns fließen zu lassen für andere. Wir alle können darin wachsen. Jesus sagt ja nicht nur ein Strom, Ströme. Also da ist viel, viel Wachstumspotenzial bei uns allen vorhanden und wir können wirklich zunehmen. Und ob wir zunehmen, hängt davon ab, wie wir mit dem bisschen, was wir bekommen haben, treu umgehen und Gott die Ehre geben. Und deswegen machen wir das so, wenn Gott uns gebraucht hat und wir haben gespürt, wow, da ist die Salbung und ich sage Dinge, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich die wusste. Ja? Und aus der Tiefe des Herzens schöpft der Heilige Geist diese Weisheit heraus. Dann nehmen wir uns Zeit hinterher. Das ist, was Jesus in dem Gleichnis vor diesem Knecht gesagt hat. Der geht dann nicht nach Hause und will jetzt essen, sondern was tut er dann? Er sagt, ich habe nur getan, was ich schuldig war. Und er gibt dem Meister zu essen. Er hat auf dem Feld gearbeitet, kommt nach Hause und dann dient er dem Herrn. Und das ist, was wir tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du spürst, und das ist mir vollkommen egal, in einer normalen Gebetsgemeinschaft, du hast gebetet und du hast gemerkt, ob die anderen das merken oder nicht, du hast gemerkt, da ist die Salbung. Und der Heilige Geist fließt durch dich und tut etwas, wovon du weißt, dass es jenseits deiner Fähigkeiten und Möglichkeiten ist. Gib ihm die Ehre. Sag, du hast mich gebraucht. Du hast prophezeit, ja, vollmächtig irgendwas gesagt. Dann guck nicht rum. Habt ihr jetzt alle gesehen, wer hier der Gesalbte ist? Sondern geh in dich und sag, Herr, wenn du mich gebrauchst, dann nur deswegen, um zu offenbaren, wie wunderbar du bist. Die Gaben, die Salbung, der Dienst ist nicht dazu da, zu zeigen, wie toll du bist, sondern zu zeigen, wie er ist. Das nennt man wahrhaftigen Dienst. Und das kommt zustande, wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, der das Wort lebendig macht in unserem Herzen. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir würden heute Motive sagen. Das Wort Gottes dringt durch und macht die tiefsten Beweggründe offenbar. Warum? Denk an mein Beispiel mit der Pizzeria, damit wir Buße tun können, damit wir wahrhaftig werden können in Bereichen, wo wir bis jetzt uns und anderen was vorgemacht haben. Und wenn du hier sitzt und denkst, solche Probleme andere beeindrucken zu wollen, das hätte ich nie. Tu das, was ich in diesem Teaching dir erzähle und wir sprechen uns in 2 Jahren wieder. Und du wirst Offenbarung bekommen, über was in deinem Herzen los ist, dass du sagst, nie hätte ich das für möglich gehalten. Ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn können wir überhaupt nichts verstehen, wo wir sind und wir ordnen uns völlig falsch ein. Als junger Christ saß ich in einem Jugendmeeting, war, weiß ich nicht, ein paar Monate bekehrt. Und da kam ein amerikanischer Gastsprecher und er sprach über innere Heilung, über Bitterkeit und über Gottes Lösung von Vergebung. Und ich saß da, ich war da so voll mit, boah, Zeichen und Wunder, Power, Erweckung und so. Und ich saß da und denke, was soll dieser amerikanische Psychokram? So habe ich gedacht. Glaubt der wirklich, es gibt irgendeinen unter uns Jugendlichen, den sowas betrifft? Das ist doch amerikanische Psychologie, das hat doch mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Ein paar Jahre später gab es eine neue Phase in meinem Leben. Der Heilige Geist ging tiefer und das Licht Gottes schien auf eine neue Intensität. Und das Erste, was ans Licht kam, war Bitterkeit. So, der hat da für mich gesprochen, aber ich sitze da und verachte den und denke, glaubt er wirklich, das ist ein Thema für irgendjemanden? Ja, es war ein dickes Thema für mich. Und über Wochen ging es in meinem Leben dann um das Thema Vergebung. Und die loszulassen, die mir Unrecht getan haben, die ich mir dann so innerlich vorgeknöpft habe. Ja, weißt du, wenn wir nicht vergeben, was tun wir? Wir packen den am Kragen. Bezahle du mir, was du mir schuldig bist. Das spricht der, der nicht vergeben hat. Er hat Forderungen. Und vergeben heißt loslassen. Vergeben heißt, okay, wir streichen das durch. Wir legen das an die Seite und wir segnen, wir lassen los. Erst wenn der Heilige Geist Tiefen offenbart, können wir darauf reagieren. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt in dein Leben, kommt in mein Leben, wenn ich das Wort ehre. Es ist sein Buch, es ist sein Wort. Und der Heilige Geist benutzt das Wort als ein Skalpell, um zu operieren an unserem Herzen. Und wenn wir das Wort ehren, und jede Gemeinde, die das Wort ehrt, wird eine Gemeinde sein, wo der Heilige Geist kommt und sich wohlfühlt und sich ausdrücken kann und Freiheit hat. Eine Gemeinde, die baut auf menschliche Ideen, auf irgendwelche Prophetien aus der Seele und irgendwelche interessanten Highlights, die man sich irgendwo da auf YouTube zusammengeklaubt hat und die neuesten Offenbarungen, wer wofür und Illuminati und dieses ganze Zeug, ihr Lieben, davon kann man nicht leben. Und ein Großteil dessen ist Quatsch. und hilft nicht zur geistlichen Auferbauung. Aber die Grundlagen des Glaubens, wer ist Jesus, wie ist sein Wesen, was bedeutet das, was hier die Schrift sagt über ihn, wie sieht diese Hingabe Jesu an den Vater aus, wie sieht die Demut aus, was bedeutet die Herrlichkeit Christi zu sehen, das sind die Fragen, die Türen aufmachen für Leben. Jesus sagt, Gott zu kennen, das ist Leben. Und lass uns doch nicht denken, nur weil wir ein paar Jahre Christ sind, wir kennen schon Gott. Es ist ein Unterschied, ob wir Theorien und Gedanken und Worte über Gott gehört haben oder ob wir ihn sehen in seiner Schönheit. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir als Leiter sollen vorangehen. Und wenn wir wachsen in der Erkenntnis Gottes und dadurch auch verändert werden, dann werden wir sehen, dass Menschen auf uns hören, dass wir eine Glaubwürdigkeit haben und Menschen bereit sind, uns das abzunehmen. Nichts schlimmer, als dass wir die richtigen Dinge sagen und alle wissen, unser Leben ist in krassem Gegensatz zu dem, was wir da erzählen und die sagen, ich höre nicht mehr zu, ich kann ihm das nicht abkaufen. Das wäre furchtbar. Das wäre absolut furchtbar. Und deswegen gehen wir voran als Vorbilder. Und deswegen ist unsere erste Priorität immer, unser geistiges Leben zu vertiefen. Paulus spricht davon, 1. Thessalonicher. Der Gott, der die Herzen prüft. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 4. Denn so wie wir von Gott für tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Siehst du die Parallelstelle zu Hebräer 4? Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Genau das Gleiche hier. Gott prüft die Herzen. Und wie viele leichtgläubige, charismatische Christen habe ich getroffen, wenn sie das Wort hören, Gott prüft die Herzen, das ist Altes Testament. Hallo, Gott hat im Alten Testament die Herzen geprüft und er tut es auch im Neuen Testament. Die Art, wie Gott mit Menschen umgeht, hat sich doch nicht geändert. Sein Hass auf die Sünde hat sich nicht geändert. Gott ändert sich nicht. Wir haben eine neue Dimension des Zugangs zu ihm durch die neue Geburt, durch den neuen Bund. Ja, aber wie Gott Dinge sieht und wie Gott mit uns umgeht und was Gott vorhat mit uns und wie er uns erzieht, hat sich doch nicht geändert. Gott ist immer noch dasselbe. Gott hat sich nicht gewandelt. Manche Leute denken, irgendwo zwischen Maleachi und Matthäus hat Gott zum Glück eine wundersame Wandlung durchgemacht. Aus einem zornigen Gott ist ein Gott der Gnade geworden. Viel dümmer kann man nicht sein. Viel ignoranter über die Bibel kann man nicht sein. Gott ändert sich niemals. Aber wir haben neuen Zugang zu ihm. Wir haben neue Möglichkeiten. Und deswegen ist unsere Verantwortung auch höher. Ja, im alten Bund, ja, du sollst nicht morden. Im neuen Bund, wenn du schon deinen Bruder zürnst, zornig bist auf ihn, dann bist du schon dieser Sünde schuldig. Ja? Du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Im neuen Bund, ja, schon die Fantasie ist sträflich. Wir haben neue Möglichkeiten, aber wir haben auch neue Verantwortung. Ja, und Gott geht es um das, was da drin ist. Also der Gott, der die Herzen prüft, diesen Gott müssen wir kennenlernen. Man kann so eine Schriftstelle nehmen und sagen, okay, was heißt das, Gott prüft die Herzen? Dann studiert man die Bibel und schaut sich all diese Schriftstellen an. Und dann schlussendlich kommt daraus ein Gebet. Gott, ich will dich kennenlernen als den, der die Herzen prüft. So leben wir mit dem Wort und so machen wir die Tür auf für ein tieferes Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind nie, Vers 5, mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, also eine Habsucht, die geschickt mit Blümchen getarnt ist, ist immer noch Habsucht. Und Habsucht, sagt Paulus, ist Götzendienst. Ich war einmal in einer Gemeinde auf einer Konferenz eingeladen und dann hat sich herausgestellt, dass der gastgebende Pastor sich bei einem anderen beschwert hat über mich und war außer sich und war voller Zorn. Warum? Weil ich nicht nach der Gepflogenheit, die er mir aber gar nicht vorher verraten hat, die ersten 10 Minuten meiner Predigt benutzt habe, um den Pastor vor den Leuten hochzuheben und den Leuten zu sagen, was sie doch froh sein können, dass sie so einen tollen Pastor haben. Das hat er von mir erwartet. Hat er mir aber nicht gesagt. Ist das nicht link? Der hat Erwartungen, die nennt er nicht, dann erfülle ich die nicht, kann ich ja nicht, weil ich ja gar nichts weiß von seiner Erwartung. In Klammern, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es trotzdem nicht gemacht. Ja. Und dann bestraft er mich dafür, dass ich seine Erwartungen, die er geheim gehalten hat, nicht erfüllt habe. Das ist doch link. Das ist doch total link. Das ist wie Saulus, ja. Der hat gerade gesündigt und dann sagt er zum Propheten, jetzt komm und ehre mich vor dem Volk. Der hätte doch sagen müssen, du, ich habe jetzt was zu bekennen vor den Leuten. Und da ist mir mulmig und könntest du an der Seite stehen und mir Händchen halten, aber ich will jetzt meine Sünde bekennen. Ja? Nein, komm und ehre mich vor den Leuten. Erzähl du den Leuten, was für ein toller König ich bin. Ist das nicht ekelhaft? Sag ja. Hallo, seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Es ist ekelhaft, es ist furchtbar. Gott findet das schrecklich. Und wir müssen das auch schrecklich finden. Nein, wir wollen echt sein, wir wollen ehrlich sein. Wir wollen echt sein, transparent sein. Halleluja. Kolosser Kapitel 3. Das ist ein Wort an die Knechte, also die Sklaven. Gehorcht euren, Vers 22, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei. Was für ein schönes Wort im Deutschen, Augendienerei. Was heißt das? Wir dienen, um gesehen zu werden. Augendienerei. Wir tun es, weil wir hoffen, das wird gesehen und dann entsprechend auch honoriert werden, vielleicht irgendwie mit einem freien Wochenende oder Gehaltserhöhung oder weiß ich nicht was, ja. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens. Einfalt des Herzens ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Und leider ist es so, dass von dieser Übersetzung hier in der Schlachter, und ich glaube, die Elberfelder sagt auch Einfalt, es so ist, dass wir mit diesem Begriff Einfalt nicht viel anfangen können. Oder beziehungsweise, wenn wir sagen, das ist ein einfältiger Mensch, dann meinen wir eigentlich, sein IQ ist ein bisschen zu niedrig. Ja, so, das ist kein Kompliment, das ist eigentlich, ja, schade, Pech gehabt. Aber Einfalt, das müsste eigentlich wirklich viel besser übersetzt werden. Und das heißt es vom Griechischen, ich habe das nachgeschlagen. Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist das deutsche Wort Einfalt. Ehrlichkeit, Geradheit und Aufrichtigkeit. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass an einer ganz anderen wichtigen Stelle das auch nochmal vorkommt, wo die Taktik oder das Ziel des Teufels beschrieben wird. Was will der Teufel einem Gläubigen erreichen? 2. Korinther 11 und dort heißt Vers 3, dass Paulus befürchtet, dass der Teufel uns aus der Einfalt gegenüber Christus herausziehen würde oder herausführen würde. Die Einfalt gegenüber Christus, das ist diese Ehrlichkeit, diese Geradheit, diese Echtheit, von der auch hier die Rede ist. Wir meinen das, was wir sagen das, was wir meinen. Wir machen keine diplomatischen Spielchen, wir verklausulieren nicht, wir versuchen nicht so vage wie möglich in unseren Formulierungen zu sein, damit keiner irgendwie Anstoß nimmt und alle irgendwie zufrieden sind, sondern wir sind klar. Wir sind eindeutig und unsere Botschaft scheidet, unsere Botschaft schneidet, unsere Botschaft polarisiert. Paulus hat polarisiert, nicht um zu polarisieren, aber weil so viel Lüge war und so viel Täuschung war, so viel Verkehrtheit war. Und wenn dann die Klarheit in das Licht des Wortes kommt, dann teilen sich die Leute, die einen dahin und die anderen dahin. Die einen mit der Wahrheit und die anderen gegen die Wahrheit. Und das ist geistlicher Dienst, dass das Licht, das Gott in dich hineingelegt hat, durch dich scheint. Das ist geistlicher Dienst. Das Licht scheint. Und das Wort Gottes, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Dienst. Das Wort Gottes durch dich, Gott arbeitet ja durch gesprochene Worte, nicht wahr? Das verstehen wir. Jesus spricht zu dem Baum, verdorre, und er verdorrt. Er sagt zum Sturm, schweig still, und der schweigt. Ja. Und der neue Bund ist, Jesaja 59, der Geist Gottes auf uns und seine Worte auf unseren Lippen. Jetzt handelt Gott durch uns mit seinen Worten und mit seinem Geist. Und da ist die Begrenzung oder die Baustelle. Gottes Wort, das ist ein Satz, den ich vor Jahren mal irgendwann bekommen habe und seitdem immer wieder in solchen Zusammenhängen wiederhole. Gottes Wort durch dich kann nicht bewirken, was es nicht zuvor in dir bewirkt hat. Da ist der Flaschenhals, da ist das Problem. Ja? Du kannst voller unreiner Fantasie sein, süchtig sein nach Pornografie, kannst ein exzellentes Teaching hinlegen über sexuelle Reinheit. Und es wird keine Überführung bringen. Der Heilige Geist wird sich weigern, deine konkordanzmäßig korrekten Worte zu benutzen, um Menschen zu motivieren, jetzt ein reines Leben zu suchen. Der Heilige Geist macht keine Spielchen. Er ist der Geist der Wahrheit. Und er sagt, mach du deine Hausaufgaben. Und 2 Jahre später darfst du die Predigt nochmal predigen, dann wirst du sehen, was passiert. In Klammern, ich war vor ein paar Monaten in einer Versammlung und hatte dort über sexuelle Reinheit zu sprechen. Und eins der Riesenprobleme, nicht nur in der Jugend, sondern bei allen Altersgruppen und nicht nur bei Männern, ist Pornografie. Und das ist einer der größten Räuber des geistlichen Lebens heutzutage. Und in vielen, vielen Gemeinden wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Und Gott hat mich benutzt dort. Ich habe gesprochen über diese Dinge. Und während ich sprach, merkte ich, ich hatte eigentlich vor, nur so eine Information zu geben, Statistiken, wie weit Pornografie verbreitet ist unter Christen und Informationen zu geben und so. Und während ich sprach, merkte ich, hier sind Leute, die betrifft das. Und ich kann das nicht einfach so beenden, die Botschaft, sondern ich muss ihnen eine Gelegenheit geben, rauszutreten aus dieser Sache und einen ersten wichtigen Schritt zu machen. Und dann habe ich weitergesprochen, habe gewusst, am Ende muss ich einen Aufruf machen. Und die haben so ein herrliches Kreuz, so in Lebensgröße und richtig schön gemacht, richtig echt. Und dann habe ich gebetet, den Heiligen Geist eingeladen und den Leuten gesagt, wenn dich das betrifft, was ich heute besprochen habe, dann kommst du hier nach vorne und du tust dir Buße. Das ist nicht ein Segnungsgottesdienst, wo ich dir die Hände auflege und wo ich segne, sondern wo du mit Gott in Ordnung kommst und wo du versprichst, das ist der erste Schritt und als nächsten Schritt wirst du einen Seelsorger aufsuchen und dein ganzes Zeug auf den Tisch packen und Schritte gehen in die Freiheit. Was ein Prozess ist bei Pornografie, das weiß ich sehr wohl. Und meine Frau hat geguckt, ich hatte gebetet, hatte die Augen zu, ich habe es nicht gesehen. 20% der Zuhörerschaft war vorne am Kreuz und hat damit bekannt, dass sie drin sind, gefangen sind in dieser Sünde der Pornografie. 20%. Und das war ein Seminar. Das war jetzt nicht eine normale Gemeindesituation, wo du denkst, ja gut, da geht es vom Babychrist bis zu den Vätern in Christus die ganze Palette durch. Das war ein Seminar, wo die Hungrigen kommen, wo die angereist kommen, sie Geld, Mühe kosten lassen, um zu kommen, um das Wort zu hören. Also das war die Crème de la Crème. 20%. Kannst dir vorstellen, was in den Gemeinden los ist. Und so viele Leute schreiben mir und sagen mir, in unserer Gemeinde wird das Thema totgeschwiegen. Wir hören nichts davon. Das ist Beraubung der Herde. Es muss ihnen klar gemacht werden. Das ist einer der fiesesten und effektivsten Angriffe des Teufels auf unser geistiges Leben und auf unseren Dienst natürlich. Und warum und wie wir in die Freiheit hineinkommen, die Christus uns erworben hat am Kreuz. So, der Punkt ist, das Wort durch dich kann nur bewirken, was es zuvor in dir getan hat. Wiederum, hab Acht auf dich selbst und dann erst auf die Gemeinde. Deine erste Priorität im Dienst ist, du schaust auf dein Leben und du guckst, wie du lebst. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Ich war mit Kolosser 3 noch gar nicht fertig. Also, Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Siehst du, Einfalt und Furcht des Herrn, das geht zusammen. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Wir schauen auf den Lohn, den Gott uns gibt. Wir schauen nicht auf den kurzfristigen Lohn wie Ehre, Applaus, Anerkennung oder Bewunderung oder Fanclubs oder irgend sowas, sondern wir schauen, das ist wirklich ein wirklichen Lohn und der kommt vom Herrn. Und da kommt er später. Ein Teil kommt schon jetzt in diesem Leben, aber der größere Teil kommt in der Ewigkeit. Und wir sammeln uns mit wahrhaftigem Dienst Schätze im Himmel. Das ist, was wir tun als Diener Gottes. Wir sammeln uns Schätze im Himmel. Und deswegen sind wir auch nicht enttäuscht, wenn Leute das, was wir da tun, nicht wirklich verstehen und erfassen und nicht so gebührend anerkennen, wie wir eigentlich uns das vorstellen oder so. Das ist alles egal. Und wir brauchen nicht die Anerkennung und den Applaus von Menschen, sondern wir brauchen, dass wir diese Gewissheit haben. Gott ist zufrieden. Es gibt eine nette Geschichte in diesem Zusammenhang, die fällt mir jetzt gerade ein. Da war ein Klaviervirtuose und er gibt da sein Konzert und die Leute sind hingerissen. Und als er fertig ist, die stehen auf, Standing Ovations, und sind begeistert. Und der ganze Saal ist, der tobt. Und die Leute jubeln und klatschen, es hat gar kein Ende. Und also gewaltige Resonanz. Nach dem Konzert wird dieser Pianist interviewt. Da kommt einer von der Zeitung und interviewt und sagt, ja, wie ist das dann für Sie, wenn Sie ein Konzert gegeben haben? Und dann gibt es solche Reaktionen und die Leute sind außer sich und klatschen und toben und sind einfach nur begeistert. Muss das nicht ein wunderbares Gefühl sein für Sie? Da sagt er, ich will Ihnen mal was erzählen. Da oben auf dem Balkon, da sitzt mein Lehrer. Der hat mich trainiert, all die Jahre. Und der ist immer noch dabei. Und der guckt, wie ich es mache. Und wenn der am Ende vom Konzert so macht, das begeistert mich und davon lebe ich. Die Massen, die verstehen überhaupt nicht von Musik. Aber wenn er milde lächelt, dann weiß ich, ich habe es gut gemacht. Ist das nicht ein schönes Bild? Wow. Und wir brauchen diese Erfahrung, dass wir das spüren im Heiligen Geist. Ja, wenn wir danach trachten, Gott zu gefallen, dann lächelt er und sagt, gut gemacht, gut gemacht. Und das wollen wir haben und davon leben wir und dafür machen wir die ganze Sache. Weil wenn wir gucken, wie Menschen reagieren, wir werden enttäuscht sein. Ja? Und wir werden nie zufrieden sein und denken, warum können die das nicht wirklich anerkennen, wie toll das war und so weiter. Das ist alles ein falscher Weg. Wir tun es nicht für, wir dienen Menschen, aber wir holen nicht von ihnen. Wir tun es nicht, um von ihnen etwas zu bekommen. Wir dienen Menschen, um Gott zu gefallen. Das ist unsere Motivation. Und es braucht den Heiligen Geist und es braucht Wahrhaftigkeit, um in dieser Einfalt zu wachsen. Fällt mir noch eine Geschichte ein. Habe ich ein Seminar gemacht, mehrere hundert Leute waren da und es lief gut. Und irgendwann, nach dem dritten, vierten Tag, wurde ich ein bisschen übermütig. Und fing an einer bestimmten Stelle habe ich eine Story aus meinem Leben erzählt. Und dann habe ich etwas dazu gedichtet. Ein kleines, aber interessantes Detail habe ich dazu gedichtet, um die Story noch ein bisschen aufzupeppen und noch gaggiger zu machen. Aber dieses Detail war eine Lüge. Das hat es gar nicht gegeben. Passte aber gut ins Bild. Und als das Ding draußen war, kam es über mich, boah, was hast du gemacht? Du hast die Leute belogen. Du hast übertrieben, du hast etwas erzählt, was überhaupt nicht Tatsache ist. Oh, ich habe mit aller Kraft irgendwie mein Teaching zu Ende gebracht, ging auf das Zimmer wie ein geprügelter Hund. Und ich sage, Herr, es war furchtbar, es tut mir leid. Und der Himmel war wie Beton. Ich sage, das hätte nicht passieren dürfen. Ich will es nie wieder machen. Herr, hilf mir jetzt. Ich habe noch ein paar Tage Seminar. Ich brauche dich. Ohne dich geht hier gar nichts. Schweigen. Der Himmel war wie aus Beton. Ich sage, Herr, du weißt, ich brauche dich, sonst geht das hier nicht mit dem Seminar. Schweigen. Und das war furchtbar. Und ich habe genau gewusst, was ich zu tun hatte. Und dann schließlich habe ich gesagt, Herr, ich lege mich jetzt hier fest. Morgen früh, wenn das Seminar weitergeht, das Erste, was ich tun werde, bevor ich hier weiter lehre, werde ich den Leuten sagen, dass ich sie angelogen habe und dass ich übertrieben habe, dass ich was erfunden habe, was gar nicht passiert ist und dass es mir von Herzen leid tut und dass ich sie um Vergebung bitte. Ich lege mich fest, das ist, was ich morgen tun werde. So werde ich meinen Dienst am nächsten Morgen beginnen. Im selben Augenblick, der Beton war weg, der Himmel war da, der Herr, sein Angesicht, so heißt es ja, sein Angesicht leuchtet. Er muss gar nicht viel sagen, der lächelt einfach nur mild und sagt, okay, so ist gut, so gefällst du mir, so geh weiter. Das ist, was wir brauchen, das Zeugnis des Geistes, dass wir Kinder Gottes sind. Was ist denn das? Das ist doch nicht eine standesamtliche Bescheinigung, dass wir zur göttlichen Familie gehören. Das ist doch kein bürokratischer Akt. Das ist der Heilige Geist, der uns mitteilt, okay, so läufst du gut, so gefällst du Gott. Das ist, was Gott von dir will. Geh weiter so, gib auf dich Acht, werd nicht übermütig, bleib auf dem schmalen Weg. Das Zeugnis des Geistes, dass wir Gott gefallen. Das brauchen wir. Und dann haben wir ein gutes Gewissen. Halleluja. Und dann werden wir wachsen in der Gnade Gottes und in der Fähigkeit, ein Segen zu sein für andere. Halleluja. Halleluja. Oh, ich sehe gerade hier, Teil meiner Aufgabe war, ich soll noch etwas sagen, mache ich noch ganz kurz zum Schluss, obwohl das jetzt nicht so ganz nahtlos passt, aber ich soll etwas sagen über die Rolle der Ehefrau für den Leiter. Das ist meine Aufgabe. Keiner von uns, ob Ältester, ob Jugendleiter, Anbetungsleiter, Kinderdienst oder was auch immer, keiner von uns kann einen erfolgreichen Dienst tun, wenn seine Ehefrau nicht dahinter steht und ihn segnet und freisetzt und unterstützt und das tut, was die Bibel sagt, Gehilfin zu sein. Gehilfin zu sein. Meine Frau ist eine wunderbare Frau Gottes, eine Beterin, die den Herrn kennt und sie ist meine Gehilfin und sie ist meine schärfste Kritikerin. Und Gott redet durch sie zu mir. Und ich habe nicht dieses religiöse Klischee, Gott hat mir diese Macho-Allüren weggenommen, diese Idee, Unterordnung heißt, die kann denken, was sie will, aber nicht sagen, was sie will. Das ist nicht Unterordnung. Sie soll mir ja helfen. Und wenn sie mir nicht spiegelt, wie Dinge nicht passen, wie soll ich denn da wachsen? Meine Fans werden es mir nicht sagen. Wir brauchen keine Fans, wir brauchen Leute, die uns so lieb haben, dass sie sagen, das muss aus seinem Leben verschwinden. Und die uns das sagen, das brauchen wir. Und natürlich, wenn wir zum Beispiel in der Gemeindeleitung sind oder Jugendleitungsteam, die Probleme, die da sind, das dürfen wir und sollen wir und müssen wir mit unserer Ehefrau teilen. Unbedingt. Aber es ist auch genauso klar, dass das bei ihr bleibt, dass das nicht im nächsten Kaffeekränzchen rum erzählt wird mit ihren besten Freundinnen. Das darf auf keinen Fall sein. Aber wir tragen die Bürde nicht allein und unsere Frau trägt das mit und sie steht dahinter und sie weiß von allen Problemen, von allen Situationen, von allen Dingen, die jetzt gerade anstehen und sie steht dahinter und sie betet. Und sie gibt ihren Input. Manchmal Frauen sehen das von einer anderen Seite, wo Männer nie drauf kommen würden und geben wichtigen Input und wir brauchen das. Ja, und lass uns nicht denken, als Männer Gottes, wir können Männer Gottes nach dem Willen, nach dem Herzen Gottes sein, ohne dass unsere Frau hinter uns steht und unsere Gehilfin ist. Ich habe auch Situationen erlebt, wo jemand Gemeinde leiten wollte und die Frau fühlt sich abgelehnt, vernachlässigt, ist immer nur am Schmollen und die Gemeinde ist ihr größter Feind, weil die Gemeinde nimmt ihr den Mann weg, meinte sie und hat sich auch so benommen. Das kann nicht funktionieren. Das ist niemals gesegnet. Da ist nicht wirklich der Segen Gottes drauf. So, wenn zum Beispiel ein Ältester eingesetzt wird, wir reden auch mit der Frau, kannst du das so sehen? Trägst du das mit? Denkst du, dass das vom Herrn ist? Wenn sie nicht hundertprozentig dahinter steht, kann er nicht Ältester werden. Das geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Also was will ich damit sagen? Die Ehepartnerin, die Frau, spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist nicht ein hohler Spruch. Hinter jedem Mann Gottes steht eine Frau Gottes. Und wir können unseren Dienst nicht tun, ohne diese Unterstützung zu haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass da Herzensharmonie ist und nicht irgendwie, ja, Nörgelei kritisieren im negativen Sinne und unzufrieden sein und Spannungen und schlechte Atmosphäre, das können wir nicht gebrauchen. Das brauchen wir nicht. Und es ist unsere Aufgabe als Männer, dafür zu sorgen, durch unsere Haltung des Gebetes, des Unterstützens, des Ermutigens, dass da wirklich diese saubere Luft ist, diese gute Beziehung da ist, diese Unterstützung ist, dieses Wohlwollen. Ich weiß aus früheren Zeiten, dass ich ein paar Mal zum Dienst musste, weil der Termin einfach da anstand. Und es gab Dinge, die waren nicht geklärt zwischen mir und meiner Frau. Oh, du fährst wie ein geprügelter Hund los. Es ist furchtbar. Aber wie anders ist es, wenn du noch einen dicken, saftigen Kuss kriegst und ich stehe hinter dir und ich bete und du fährst und du fliegst wie ein Adler, weil der Segen der Frau da ist. Halleluja. Das ist so wichtig. So, und das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass da Harmonie ist und dass wir unseren Teil dazu beitragen. Und als Männer, wir haben da die größere Verantwortung und brauchen da die richtige Gesinnung und die richtige Einstellung. Aber dann ist die Frau wirklich eine große Ergänzung, eine Gehilfin. Und sie ist absolut wertvoll in dem, was Gott in sie hineingelegt hat und was wir brauchen für unseren Dienst. Okay, diese zwei Sätze wollte ich wenigstens noch dazu sagen, damit ich sagen kann, ich habe meine Aufgabe erfüllt und habe auch diesen Punkt getan. Aber das war nicht so mein Hauptschwerpunkt, ja. Okay, das ist das, was ich jetzt so auf dem Herzen hatte in Bezug auf Eignung und Verantwortung eines Leiters. Ich hoffe, dass euch das ein paar gute Ideen gegeben hat, Anlass gegeben hat zum Bedenken, vielleicht kleine Korrekturen oder vielleicht auch größere Korrekturen vorzunehmen und zu sagen, ja, diese Dinge beachte ich und ich werde zunehmen. Und das Maß des Segens, das Gott durch mich gibt für andere, wird wachsen. Darum geht es. Denn wir alle haben diese Berufung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Halleluja. Okay, Amen. Seid gesegnet. Dankeschön.